Ich mach's heute mal wie Frank und sag Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat. Es ist Dienstag und hier ist Simon Müller. Ich sitze hier zum dritten Mal zusammen mit
Marvin Weber. Moin.
Genau, wir haben ganz bewusst in dieser Woche diese Konstellation gewählt, weil wir beide unterwegs waren an den großen beiden Wirkungsstätten des vergangenen Wochenendes, was genau, die Triathlon-Welt angeht. Du warst im Kraichgau unterwegs,
in der Slowakei. Zusammen mit meinen beiden Kolleginnen,
genau,
Anna Bruder und Helena Wädchen.
Ja. Ja, also wir haben beide viel erlebt, viel zu erzählen und es war ja auch jede Menge los. Vorher ist aber noch eine erstaunliche Meldung reingekommen, über die wir schon kurz diskutiert haben, denn er tut es.
Alistair Brownlee goes Langdistanz,
ja. heute bekannt gegeben, vorhin offizielle Pressemitteilung, also kein Gerücht bestätigt von Ironman. Er macht den Ironman in Irland Ende Juni.
Ja, schon in zwei Wochen, also jetzt am Wochenende in zwei Wochen geht's schon los. Also das,
in zweieinhalb Wochen,
sehr spontan.
Kurz entschlossen bestimmt nicht, aber lang noch hinterm Berg gehalten. Vielleicht war er sich selbst nicht so sicher, ob er das auch wirklich machen soll, durchziehen soll. Aber wir haben ja auch im Podcast vor ganz vielen Wochen schon drüber geredet, dass er auch mit Gebiomeist und Steps zusammen auf der Bahn getestet hat, in Büttgen, extra dafür nach Deutschland gereist ist.
Ja, das wenn man macht jetzt, man nicht für die Kurzdistanz, ne?
Ja, zumindest das, nicht. Also für kurz ja sowieso nicht, weil man das Rad nicht fahren darf, aber auch für Mitteldistanz nicht. Ja. Also natürlich macht man es auch für Mitteldistanz, aber gerade da habe ich auch gedacht, das macht er oder hat er in der Konstellation mit dem Team zum ersten Mal gemacht, was ja schon darauf hingedeutet hat, fokussiert sich eher auf die längeren Strecken und auf dem Rad saß er bei der Mitteldistanz auch schon häufiger mal und das ging ja auch teilweise sehr, sehr gut, ja auch schon die schnellsten Radsplits bei Mitteldistanzen gefahren. Ich habe mir da auch schon gedacht, vielleicht ist es so dieses Antesten, ist es eine Position, die ich bei einer anderen Leistung dieses Antesten, für wie lang kann ich diese Position halten? Reicht das auch für Langdistanz? Muss ich für Langdistanz was umstellen? Ja, letztendlich scheint es genauso gewesen zu sein mit diesem Hintergedanken.
Ja.
Das wird sehr, sehr spannend.
Ne? Ja.
Also natürlich nicht, was das Sportliche angeht, weil er jetzt nicht bei einem Rennen irgendwie Frankfurt oder irgendwelche anderen Kontinentalmeisterschaften einsteigt und da gleich sich mit den Allerbesten misst, was ja auch verständlich ist. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, selbst wenn es nur so ein Testballon ist, von wegen ich versuche mit möglichst wenig Aufwand die Hawaii-Quali zu holen, dann,
und das könnte ja funktionieren.
Also
Konkurrenz in Cork ist nicht allzu groß mit eine Woche später Frankfurt und danach die Woche direkt Rot.
Ja, also deswegen glaube ich auch, wenn das Einzige, was ihnen da im Weg stehen könnte, ist natürlich mangelnde Erfahrung.
Ja. Irgendwie Probleme bei der Verpflegung oder sonstiges.
Ja, und letztendlich er selbst.
Ja.
Also ganz egal, wie viel spezifisches Training der gemacht hat, der müsste trotzdem die meisten Leute und so viele, du hast ja auch gerade schon gesagt, da bleiben ja nicht mehr so viele über. Also wer soll irgendwie sportlich, wenn das normal läuft, aber wann kann man von Langdistanz und gerade von Langdistanzdebüt mal von normal sprechen? Aber ich glaube schon, das ist nicht unrealistisch, dass er da gewinnt, dass er die Quali holt. Und dann ist er natürlich in der richtigen Zwickmühle, weil...
Ja, dann heißt es Tokio oder Hawaii wahrscheinlich, oder? Also, weil beides wird, glaube ich,
ja, vor allem knackig, im August ist ja auch noch das Test-Event und er ist ja jetzt auch im Gesamtranking nicht so weit oben, dass er das irgendwie von jetzt für Tokio durchbringen könnte, ohne noch ein Rennen zu bestreiten.
Ja.
Und von daher ist das, glaube ich, dann eine Entscheidung, die er treffen muss, weil das ist dann im Oktober, Hawaii logischerweise, bedarf jeder Menge spezifischem Training, was auch klar ist, aber man muss auch sagen, Ende Juli 2020 sind schon die Olympischen Spiele. Da, nach Hawaii braucht man eine Saisonpause, braucht man einen Neuaufbau und
das kann er frühestens im Januar oder was wieder richtig loslegen eigentlich.
Sein Ziel wird definitiv sein auf Hawaii, egal wie offensiv oder defensiv er sich äußern wird. Alistair Brownlee ist niemand, der dahin kommt und dann sagt,
15er werden will
so wie Javier Gomez ja auch offiziell gesagt hat, also da waren ja auch so ein paar Statements dabei, die er gegeben hat, die dann in eine andere Richtung gegangen sind, von wegen, natürlich will er das gewinnen, natürlich versucht das. Bei der offiziellen Pressekonferenz hat er dann ja auch gesagt, es gibt einen Grund, warum die Champions von Hawaii im Normalfall mehrere Anläufe gebraucht haben.
Ja.
Und ich denke, Alistair Brownlee ist jemand, der sich da offensiver äußern wird. Also der geht da nicht hin mit dem Anspruch, als einer der größten Triathleten aller Zeiten zu sagen, ja, ich sammle hier erstmal Erfahrung und wenn ich 15er werde und irgendwie dann nächstes Jahr angreifen kann, ist das in Ordnung für mich. Mhm. Der wird sicherlich Respekt vor dem Rennen haben, wird das auch so äußern, wird auch sicherlich den nötigen Respekt seinen Kontrahenten entgegenbringen. Aber der geht da mit Sicherheit mit dem Ziel, auf dem Podium zu landen.
Aber du hast ja gerade schon Javier Gomez erwähnt. Da haben wir ja gerade schon drüber diskutiert. Meinst du, das ist eher so ein Ausflug, so zu sagen, hey, Abenteuer Hawaii, das mache ich jetzt mal ein Jahr und das klappt dann irgendwie vielleicht doch nicht. Und ich widme mich doch wieder den anderen Distanzen. Oder ich meine, er ist ja noch relativ jung. Meinst du, das könnte auch ein längerfristiges Projekt sein mit wirklich, sagen wir mal, Hawaii-Sieg 2000, sagen wir mal, keine Ahnung, 22, 23, 24. Die Jahre hat er ja noch, um da vielleicht auch in mehreren Jahren noch erfolgreich zu sein.
Genau, er ist 31,
ja.
Was bedeuten würde, 6-7 Jahre hat er auf jeden Fall noch für die Langdistanz. Und streng genug muss man ja auch sagen, das beste Langdistanzalter kommt auch noch für ihn.
Ja, genau.
Also ich glaube, die Zwickmühle für ihn ist tatsächlich einfach jetzt so diese...
Mit Olympia.
Ja, genau, diese zeitliche Spanne, weil ich hätte mir eher gedacht, eventuell probiert das mal aus.
Mhm.
Aber lässt es dann eigentlich sein und macht Tokio nach diesen Ergebnissen, die er jetzt geliefert hat. Also nachdem er den Weltcup gewonnen hat und jetzt am Wochenende, sprechen wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber, ist er Europameister geworden zum 4. Mal auf der Kurzdistanz. Ja. Olympische Distanz hat das in einem guten, aber nicht extrem stark besetzten Feld sehr klar gemacht.
Ja.
Also von hinten kam noch... Joao Pereira an, der ist auch schneller gelaufen als Brownlee. Das waren am Ende dann irgendwie 20 Sekunden, aber ich glaube auch dann am Ende hatte Brownlee das ziemlich unter Kontrolle, weil mit der Spitzengruppe, mit der er dann in der zweiten Wechselzone war, den ist er sofort weggelaufen. Nach 2 Kilometer war da keiner mehr dran. Das war dann relativ ungefährdet. Also der ist zurück, der hat das Potenzial, der will, glaube ich, auch nochmal das Gold-Triple. Und das ist natürlich, also wenn...
Damit machst du dich natürlich unsterblich.
Ja, ne? Ist er ja jetzt eigentlich schon.
Ja, genau.
Aber wenn ich Alistair Brownlee wäre...
Hör gut zu, Alistair.
Angenommen, nee, dann würde mich jetzt nach dieser Gewissheit... Also der war ja offensichtlich auch im Zweifeln. Der wusste ja nicht, wie fit bin ich. Ich habe lang auch gerade über die Sprintdistanz... Er hat ja lang kein Rennen gemacht, über Jahre nicht. Und nachdem er jetzt gesehen hat, wie leistungsfähig er da ist, dass er jetzt auf der Kurzdistanz gegen ein paar richtig gute Leute auch... nicht nur gegenhalten konnte, sondern die er auch wirklich dominiert hat, weiß er ja zumindest, okay, wenn ich jetzt gesund bleibe, was ja eigentlich immer bei ihm der größte Faktor ist, dann habe ich das Leistungsvermögen, um da vielleicht nochmal um die Goldmedaille mitzuspielen. Also das ist zumindest der Gedanke, den er haben sollte. Klar, er weiß auch, wie die Konkurrenzsituation ist, dass er da nichts geschenkt kriegt und dass er aber auch wahrscheinlich trotzdem nicht als Top-Favorit an den Start gehen würde.
Ja.
Das ist klar. Aber einfach so dieser Anreiz, ich glaube einfach, ihn hat der Ehrgeiz jetzt gepackt, weil er gesehen hat, mit spezifischer Vorbereitung ist es möglich. Und ich meine, ein Gold-Triple bei Olympia, das wird wahrscheinlich nie mehr jemand schaffen. Das halte ich einfach, also auch schon...
Auch in anderen Sportarten, glaube ich. Also ich wüsste jetzt keinen, oder?
Das ist unglaublich.
Ja.
Davon mal ganz abgesehen, dass Doppel-Olympiasieger auch schon heftig genug ist. Also, dass das jemand über 8 Jahre nochmal so reproduzieren kann auf den Tag genau und bei solchen Startfeldern, das ist schon beeindruckend genug. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass Tokio ihn jetzt genug reizt. Was immer so ein Faktor ist und immer war bei Alistair Brownlee, ist, dass er nicht unbedingt sehr gut mit Hitze kann. Aber gut, dieses Problem war auch vorbei.
Richtig.
Von daher, das ist so das Einzige, was ich bei dem Training dann vereinbaren lassen würde. So Hitzetraining für Hawaii, dann hast du das Hitzetraining für Tokio schon mal abgehakt. Aber die Belastungen sind natürlich sehr, sehr unspezifisch.
Ja,
ich glaube, es bleibt sehr spannend. Vielleicht, er hat ja sowieso so ein bisschen seine Mentalität geändert. Das ist ja alles so wirkt nach außen relativ ungeplant und auch wirklich authentisch ungeplant. Also er macht auf mich jetzt nicht den Eindruck und auch bei den Interviews, die er gegeben hat, dass er jetzt einen Plan hat, aber er will ihn nicht äußern, sondern es ist echt so ein bisschen, ich schaue, wie es kommt.
Dazu passt ja auch irgendwie, dass die Meldung jetzt 2 Wochen vor dem Rennen irgendwie wie die Katze aus dem Sack kommt.
Also, genau, das finde ich nämlich auch. Also so dieses, ich gehe auf die Radbahn, ich teste für Mittel- und Langdistanz, ich schaue dann aber, wie es bei den ersten Kurzdistanzrennen wieder läuft, bleibe ich komplett da, mache ich das noch? Und ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, wenn er bei der langen Distanz komplett untergeht und es sowieso nicht klappt mit der Hawaii-Quali, dass er sagt, hey, das tue ich mir jetzt vor Olympia kein zweites Mal an, um die Quali zu holen.
Vielleicht nächstes Jahr im Herbst.
Ja, genau. Ich ziehe das voll durch. Ich mache dann nach Olympia irgendwie keine WTS-Rennen mehr für die Saison. Die letzten 2, glaube ich, die da noch ausstehen. Sondern ich mache vielleicht so 6 bis 8 Wochen Vorbereitung, mache dann noch eine späte Langdistanz und schaue dann, dass ich fürs Jahr drauf mich darauf fokussiere. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall der Plan, wenn das Langdistanzdebüt jetzt scheitert. Gut, wenn er die Quali holt, dann
muss er da wohl durch.
Ja, dann können wir alle wirklich sehr gespannt sein, ob er den Slot überhaupt annimmt. Das ist ja schon mal, aber ich bin ganz ehrlich,
der würde das glaube ich schon. In der Pressemitteilung stand ja auch, dass er den Fokus auf Hawaii legt und so das in Anführungsstrichen erstmal ferne Ziel sein sollte, aber
Ich glaube auch, der wird ja jetzt auch keine Langdistanz machen, wenn er nicht das Ziel hätte zu gewinnen und dann den Slot annehmen würde. Genau. Das wäre halt auch noch ganz großer Quatsch.
Ja.
Von daher, ob es dann letztendlich auch so kommt, wenn er den Slot annimmt, heißt ja auch nicht, wir haben ja die Diskussion mit Jan Frodeno verfolgt, der ja seinen Nizza-Slot hat und dann auch natürlich auf der Startliste schon steht als Titelverteidiger, der aber auch noch vor Ort war, sich das angeguckt hat und überlegt, ob er es überhaupt machen soll.
Hat er ja immer noch nicht so richtig kommuniziert.
Genau, steht auch im Interview so drin, in der jetzigen Ausgabe, Triathlon 170. Und deswegen, können wir mal schauen, wie es überhaupt ausgeht und wenn er es dann schafft, wie er sich selbst dazu äußert. Ich glaube, das wird dann ganz, ganz interessant, weil so selbst persönlich von ihm kriegt man echt nicht so viel mit. Er ist da irgendwie sehr, sehr, fast schon verschanzt. Also auch wenn er irgendwie jetzt was gewonnen hat zum Beispiel, der teilt dann nur so andere Sachen auf Social Media von Leuten, die ihm gratulieren, ohne selbst mal zu sagen, ich bin Europameister, geil.
Ja.
Sondern irgendwie Johnny, sein Bruder, hat ihm gratuliert und hat dann auch mit einer ganz coolen Bemerkung irgendwie so gedacht, ich habe gedacht, du hast es nicht mehr drauf, so nach dem Motto, aber Glückwunsch, Europameister. Und das hat er auch nur geteilt, sich selbst auch bisher, ich glaube auch bis jetzt, nicht wirklich mit irgendwelchen Worten dazu geäußert.
Also,
kann mich auch täuschen, dass er jetzt mittlerweile was gepostet hat,
aber
das ist mir bei den letzten Malen schon immer sehr, sehr aufgefallen.
Ist ja irgendwie ein Stück weit auch sympathisch, ne? Also nicht derjenige zu sein, der immer alles aus dem Fenster heraus brüllen muss, hey, schaut mich an.
Ja, ich meine, da hat er halt dazugelernt.
Ne? Ja.
Der ist auch ein bisschen älter geworden über die Jahre. Aber gut, er kann sich ja auch das... Also ich glaube, es hängt damit nicht unbedingt damit zusammen, dass er sich jetzt charakterlich groß verändert hat, sondern dass einfach so diese Unsicherheit mitgespielt hat, dass er jetzt von der Mitteldistanz auf die Kurzstrecke, dass er einfach selbst noch nicht ganz sicher ist, wofür es reicht.
Wie er steht.
Ja, er hat diesen Weltcup gewonnen und jetzt auch Europameister geworden, es ist aber noch kein WTS-Niveau. Und ich glaube, das ist immer noch so das, was ihm da im Kopf vielleicht so ein bisschen rumschwebt. Was ist jetzt wirklich, wenn ich auf, wie sie alle heißen, treffe? Kann ich das Gleiche abliefern? Oder werde ich halt dann auch mal 7., 8., was natürlich dann nicht das ist, was er sich erhofft? Ich glaube, so lange wird es auf der Kurzdistanz noch dauern, bis er vielleicht ein finales Statement rausgibt oder für sich selbst auch weiß, wie es weitergeht.
Ja, das, um die passende Überleitung zu finden, erinnert mich so ein bisschen an Sebastian Kienle, der vor Challenge
Lamorino,
bei dir im Interview gesagt hat, ich könnte jetzt hier auf die Kacke hauen, aber ist dann scheiße, wenn ich rasiert werde am Ende, ne?
Ja, genau, das war wieder ungefilterte Worte, die ich dann auch da wieder gegeben habe. Genau, ich habe mit Sebastian vorm Rennen gesprochen.
Ja.
Und das war in erster Linie so ein bisschen in Richtung der Statements, die er für Frankfurt schon abgegeben hat im Sportshow-Interview, was er auch zusammen mit Jan Frodeno gemacht hat, wo er dann gesagt hat, er hofft gerade mit dem Trainingsrückstand beim Laufen, dass er in Frankfurt nicht nur Statist ist, sondern dass er auch dann schon wieder so fit ist, dass er mitmachen kann. Also auch einfach, genau wie du schon sagst, war wirklich eine gelungene Überleitung. Also diese Unsicherheit nach dem Ausfall, die ist ja genau deswegen auch da gewesen. Deswegen meint er ja auch, ich glaube, er meint dann irgendwie ja nur die Fresse aufreißen und dann übelst rasiert zu werden. Dafür ist er zu lange dabei und das braucht er nicht.
Ja.
Und er würde gerne offensiver sein, aber dann braucht es halt auch einen Grund. Und den Grund hat er jetzt geliefert.
Jetzt hat er es geschafft,
Also das, Ja, also wie gesagt, ich war ja vor Ort. Ja. Ich war von Donnerstag bis gestern da und hab die Berichterstattung für uns gemacht. Mhm. Wie schon gesagt, habe mit Sebastian auch vor dem Rennen gesprochen, aber vielleicht um einmal das Ganze drumherum vielleicht hinten anzustellen und einmal zum Rennen erstmal selbst was zu sagen. Ja, also viele werden sicherlich mitbekommen haben, Sebastian Kienle gewonnen, ja. Ersten Championship-Titel in Samorin gesichert, nachdem er ja 2017 und 2018, es war jetzt auch erst die dritte Austragung, ja. Und in den ersten beiden Jahren ist er jeweils Zweiter hinter Lionel Sanders geworden. Im vergangenen Jahr sehr, sehr dramatisch bis Kilometer 18 oder 18,5 das Rennen angeführt, dann überholt worden. Da war ich noch dabei. Es ist eine ganz, ganz witzige Situation, weil damals wurde er noch von Lubosch Bilek trainiert. Ja. Und da stand Lubosch an der Strecke. Ich habe ja auch Fotos gemacht und so. Und hat immer Sebastian, der in Führung lag, zugerufen, irgendwie, ja, der Lionel kommt näher und so schnell musst du laufen und komm, auf geht's. Und irgendwie, du darfst jetzt nicht einbrechen. Und jetzt war es ja so, dass Kienle an Position 2 oder noch weiter hinter erst war und Peter Hemmerich auf 1. Und der wird auch von Lubosch trainiert. Aber Kienle nicht mehr.
Und dann stand ich dann, Achtung, der Kienle kommt. Genau,
dann stand ich mit Lubosch an der Strecke und Lubosch jetzt halt, Peter, auf geht's, du musst dein Tempo durchhalten, dann kann das reichen, nicht einbrechen. Sebastian ist eine Minute zurück. Und dann dachte ich so, ah, Déjà-vu. Das war doch letztes Jahr ähnlich.
Einmal die Namen austauschen, bitte.
Und ja, genau, das war sehr, sehr witzig. Und im Ziel, war es auch sehr, sehr fair und auch sehr, sehr herzlich. Da haben sich auch Lubosch und Sebastian umarmt. Und dann meinte Sebastian so scherzhaft, so, ey, sorry, tut mir leid, beim nächsten Mal. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Sebastian Kienle ja den man ja als Überbiker kennt, wird langsam zum Überläufer. Also, um das Rennen vielleicht ganz kurz einmal nachzuerzählen, war letztendlich so gestartet, ist die ganze Vorspannung vom Rennen eigentlich schon am Donnerstag, als ich angekommen bin, weil lange die Diskussion war, ob überhaupt geschwommen werden kann. Und sogar...
da haben wir uns schon gewundert. Bei uns im Kraichgau war es nämlich schon 25 Grad warm und dann haben wir irgendwie bei Instagram gelesen, jetzt wird überlegt, ob irgendwie das Schwimmen abgebrochen wird oder gar nicht durchgeführt wird.
Genau, der erste Punkt war, dass am Donnerstag bekannt gegeben wurde, dass die offenen Trainingseinheiten, die geführt werden, auf den Wettkampfstrecken abgesagt werden mussten. Also Freitag war geplant, dass ein Schwimmen auf der Schwimmstrecke stattfindet und Radfahren über den Radkurs, Laufen auf dem Laufkurs. Da war es aber so, durch Hochwasser und starke Strömung und kaltes Wasser, also war wirklich alles zusammen.
Optimale Bedingungen.
Ja, genau, haben sie dann das Schwimmen abgesagt und auch das Laufen. Ja. Weil das einfach und auch Teile der Radstrecke einfach da noch relativ unbefahrbar waren, haben sie die Trainingseinheiten alle abgesagt. Da war dann schon relativ klar, das sieht nicht wirklich gut aus. Ein großer Punkt war aber tatsächlich die Temperatur. Die Wassertemperatur lag zu dem Zeitpunkt noch bei 12,6 Grad oder so.
Okay.
Und als ich angekommen bin in Samorin, waren auch nur 11 Grad und Nieselregen. Und am nächsten Tag war es dann auch schon so, es waren dann 25 Grad, am Tag drauf 27 Grad, am Renntag waren es 29 Grad. Das hat sich dann nochmal aufgewärmt. Ja. Und es sind aber alle davon ausgegangen, also wie gesagt, Freitag hat sich das dann nicht groß verändert und am Samstag waren ja auch schon Rennen, kürzere Distanzen und das offene Rennen über die Mitteldistanz. Die sind halt auch nicht geschwommen, die sind geschwommen, aber im
Becken.
Ja, genau, im Becken und natürlich dann auch verkürzt. Und da war schon dann die Vermutung, dass die Profis wahrscheinlich 750 Meter schwimmen. Also die Ansage war dann...
War dann auch da die Überlegung, das auch erst noch im Becken stattfinden zu lassen?
Es war ganz lange nicht klar. Ja. Niemand wusste Bescheid.
Okay.
Und das war eine sehr, sehr skurrile Situation, weil so gerade für jemanden wie Kienle, den hätte das ja super in die Karten gespielt. Mhm. Also gerade weil der im Vorfeld ja auch wusste, hat auch im Interview gesagt zu mir, klar, wen er da ganz vorn sieht, ist erstmal Ben Kanut. Ja. Er hat erstmal großen Respekt vor jemandem, der grundsätzlich erstmal schneller ist.
Ja.
Ob er das dann länger halten kann, ist eine andere Frage. Aber klar, Ben Kanut als super starker Schwimmer bekannt, der auch bei der 73 WM 2017 auf dem Rad allen davon gefahren ist, alleine, da aber auf einem sehr profilierten Kurs, was ihm auch eher entgegenkommt, wie er selbst gesagt hat und wie man jetzt auch am Wochenende gesehen hat. Und da dann verkürztes Schwimmen hätte ihm natürlich sehr, sehr in die Karten gespielt.
Auf jeden Fall. Ja.
Und das wäre dann auch ein ganz, ganz anderes Rennen geworden. Letztendlich war es dann so, es hat sich aufgewärmt. Gemessen wurden am Wettkampfmorgen nur eine Stunde vorm Start. Also vorher wussten halt alle wirklich nicht Bescheid. Hm. Und ja, 14,4 Grad. Boah. Dann kam die Ansage in der Wechselzone. Ich stand gerade, habe die Profiräder fotografiert.
Ja.
Dann kommt die Ansage, so, Announcement und 14,4 Grad. Wir schwimmen die volle Distanz. Und ich gucke in die Augen von Florian Angert und sehe ein Grinsen.
Jawohl.
Ja.
Was war die Grenze? Waren es 14 Grad? Oder?
Ja, 14,4.
Also,
ja, wurde dann geschwommen. Neopflicht natürlich, aber komplette Strecke. Damit ging es dann nämlich schon mal los. Das war halt ein ganz großer Punkt, der alle beschäftigt hat. Und natürlich auch so ein bisschen die Dynamiken, die man im Kopf dann durchspielt und die Chancen, die man sich ausrechnet, die damit dann auch einhergehen, logischerweise. Ja, Schwimmen kam eigentlich wie erwartet. Also Sebastian meint auch zu mir schon vorm Rennen, selbst wenn es 750 Meter schwimmen werden, kriege ich eine Packung von Ben. Also der ist dann erstmal weg. Ja, so war es letztendlich auch. Ben Kanut als erster aus dem Wasser gekommen. Spitzengruppe eine knappe Minute dahinter.
Ja.
Unter anderem mit Florian Angert, Frederik Funk, Peter Hemmerich, Maurice Clavel und Sebastian Kienle knapp 3 Minuten hinter Kanut und so 20 Sekunden hinter Sebastian Kienle, Andreas Dreitz. Ja, Radfahren war dann sehr, sehr spektakulär. Also Peter Hemmerich ist nach 10 Kilometern an die Spitze gefahren und hat das ganze Rennen auf dem Rad komplett angeführt, allein. Und dahinter war dann eine Spitzengruppe.
Ja.
Und ja, es war ganz witzig zu sehen. Ich war dann auch auf dem Motorrad unterwegs und dann so diese Dynamiken. Ich war nämlich genau am Ende der Radstrecke, so auf den letzten 25, 20 Kilometern neben der Gruppe teilweise dann. Oder bin dann, wir haben ja immer diese Überholvorgänge, wo man an jeden Einzelnen ranfährt und Fotos vom Athleten macht und zum nächsten weiter. Also gleich für die Leute, die wegen Windschatten schimpfen wollten.
Ja, genau.
Nee, den zwar gleich einmal ziehen. genau, das war genauso dieser Zeitpunkt vom Rennen, wo sich dann die Gruppe auch zerteilt hat. Und also diese Spitzengruppe, die dann dahinter war, mit den besagten Leuten, die auch aus dem Wasser gekommen sind in der Spitzengruppe.
Ja.
Und genau, das Spannende beim Radfahren war halt, dass entgegen vieler Erwartungen Sebastian Kienle nicht nach vorne gekommen ist.
Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt eigentlich der erste Zug gewesen, den man erwartet hätte. Also Kienle gibt Gas und prescht sich an den Führenden ran.
Genau, muss man auch sagen, war auf eine gewisse Art und Weise auch so, nämlich er kam als 19. aus dem Wasser, ist dann auch vorgefahren, logischerweise, alles andere wäre auch eine ganz große Überraschung gewesen. Er hat allerdings keine Zeit auf Peter Hemmerich gut gemacht, der ist am Ende auch 10 Sekunden schneller gefahren, also der Abstand ist relativ gleich geblieben. Das waren dann so in der zweiten Wechselzone, wie gesagt, Peter Hemmerich auf 1, Florian Angert auf 2 und dann war es da auch so, dass Sebastian Kienle 2,5 Minuten später kam auf Platz 8. Okay. Also da waren etliche Athleten noch vor ihm. Und wer sehr, sehr erstaunlich Rad gefahren ist, ist Andreas Dreitz, der am Ende kann man schon mal sagen, der am Ende Vierter geworden ist, als Fünfter vom Rad gestiegen ist. Und Sebastian Kienle hat auf der Pressekonferenz nach dem Rennen gesagt, er ist noch nie in seiner gesamten Triathlon-Karriere so überholt worden wie von Andreas Dreitz beim Rennen. Der ist wirklich vorbeigeflogen und Sebastian Kienle konnte nicht dranbleiben.
Ja.
Andreas Dreitz ist über 2 Minuten schneller Rad gefahren. 1,54,05 für 90 Kilometer.
47er Schnitt.
Ja. 8 Leute unter 2 Stunden geblieben. Auch sehr, sehr erstaunlich. Ich glaube, laut vielen Strava-Aufzeichnungen hat der Radkurs ganze 47 Höhenmeter.
Wow.
Da werden wir sogar
fange ich sogar an,
in Norddeutschland hier Berge zu sehen. Also,
war das zweimal über die Brücke? Oder?
Ja, genau. Also tatsächlich. Anders, also du bist einmal oder bist zweimal eine Brücke.
Hm.
Oder einmal so ein Mini-Hügel und einmal eine Brücke hochgefahren.
Ja, verrückt.
Das war's dann.
Ja.
Genau, dementsprechend sehr, sehr schnelles Radfahren. Und natürlich auch eine ganz andere Fähigkeit, die dann da verlangt wird. Also 2 Stunden in der Aero-Position zu bleiben und so ein Kurs, wo du halt nicht mal ein bisschen Abwechslung hast und dann
berghoch mal richtig... Oder am Berg kannst oder sowas.
Das ist halt überhaupt nicht möglich. Du musst halt möglichst hohe, konstante Leistung in einer möglichst aerodynamischen Position bringen. Und,
das ist eher so Roboterarbeit so ein bisschen.
Ja, total.
Also
ja.
Einmal durchziehen und abliefern.
Genau, und das ist zum Beispiel, was Florian Angert auch im Interview vor dem Rennen zu mir gesagt hat. Das ist halt etwas, was ihm total liegt. Das hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen, dass er als Erster sogar vom Rad gestiegen. Und ja, die Fähigkeiten hat er auch da wieder beim Radfahren gezeigt. Ist ja auch der dann die Spitzengruppe erstmal angeführt hat.
Mhm.
Als dann klar war, gut, an Peter Hemmerich, an 1 kommt niemand mehr ran. Ja, das scheint ihm wirklich, also diese Art von Belastung und auch seine Aerodynamik, da ist er wirklich gut aufgestellt. Mhm. Sebastian Kienle selbst hat auch zu seiner Radleistung gesagt, er hat sich da nicht irgendwie geschont oder zurückgenommen, er hatte einfach nicht die Beine, die er gern gehabt hätte. Er ärgert sich selbst über die Leistung und ja, als Achter vom Rad, ich habe dann schon so ein bisschen gedacht, gut.
Vielleicht noch Podium oder so?
Genau, ja. Ich habe gedacht, vielleicht läuft er noch auf drei vor, je nachdem, ja, wie die sich vorne verzocken, auch wenn sie dann zusammenlaufen und nochmal was riskieren. Ich habe echt nicht mal bei 2,5 Minuten damit gerechnet, dass das für einen Sieg reicht, weil da genug andere Leute waren, die auch richtig laufen können. Also zum Beispiel Ben Canute hatte einen echt harten Tag, bei dem hat man angesehen, dass der da nicht mehr in einer 1:10 läuft und dann irgendwie alles auseinander nimmt. Aber gerade auch so Rodolfo von Berg, den viele nicht auf Rechnung hatten oder vielleicht auch nicht haben. Junger US-Amerikaner, auch starker Läufer, 70-3 St. George gewonnen dieses Jahr schon, das Rennen, wo Sebastian Kienle er die Zeitstrafe bekommen hat und Siebter geworden ist. Ja. Von Berg auch Zweiter geworden in Oceanside hinter Ben Canute. Ja. Also deswegen auch zwei, die viele da auf der Rechnung hatten bei den Profis. Ja, und dann hat Sebastian Kienle richtig einen rausgehauen. Also das war so faszinierend und auch für mich als natürlich auch sehr ambitionierten Sportler wirklich inspirierend, was der da veranstaltet hat, weil der ist schon aus der zweiten Wechselzone losgelaufen. Also ich würde fast behaupten, Das muss echt so Hass oder Selbsthass gewesen sein. Also der ist so losgelaufen, das ist wirklich so alles oder nichts. Also entweder ich laufe jetzt noch vor und mache echt was gut oder ich platze halt bei dem Tempo komplett weg und dann spiele ich ja auch gar keine Rolle mehr. Und da habe ich echt schon gedacht, unmöglich kann der das durchlaufen. Ja. Und weil der auch echt schnell dann aufgelaufen ist. Und ich glaube, das war einfach sehr, sehr dankbar. Sind eine sehr, sehr dankbare Rennkonstellation. Weil die Abstände, dadurch, dass relativ viele Athleten noch vor ihm waren, zu den ersten waren relativ gering. Also der hat da schnell bekommen. Und das
motiviert heißt, du hast immer wieder einen eingefangen und dann kommt der Nächste. Und
genau,
dann kannst du wieder Gas geben.
Und dann bekommst du Abstände und dann sagt dir jemand durch. Also zum Beispiel Kienles Frau stand auch an der Strecke und Philipp Seib, Kienles Coach auch. Ja. Du kriegst natürlich dann mehrere Abstände. Du kriegst dann gesagt, so und so viel auf eins. Aber erstmal dann so und so viel auf die beiden, die jetzt zusammenlaufen. Zum Beispiel dahinter auf 2 und 3 waren dann nämlich ganz lang Maurice Clavel und Florian Angert. Und dann war die Konstellation so, dass Kienle erstmal vorgelaufen ist und irgendwann hat er Rodolfo von Berg eingeholt und der hat sich dann gesagt, okay, das lasse ich nicht mit mir machen, ich hänge mich jetzt ran. Dann hat er sich rangehängt und das ist so, so schwer, wenn du erstmal in deinem Laufrhythmus bist, wenn dann jemand vorbeikommt, den nicht ziehen zu lassen, also mental und auch wirklich so von der Ansteuerung, dass du einen ganz anderen Schritt dann nochmal brauchst. Der ist dann einfach mitgelaufen. Und dann sind die zu zweit, Seite an Seite, erst Kienle vor und dann bei der Verpflegungsstation ist von Berg an die Spitze gelaufen und hat zwischenzeitlich 10, 15 Meter auf Kienle nochmal rausgelaufen. Und da dachte ich so, jetzt ist es passiert, jetzt ist Kienle eingebrochen. Ja. Und da habe ich schon überlegt, wenn von Berg jetzt noch so durchläuft, wofür reicht es da noch? Da hatte ich mir da eigentlich ausgerechnet, dass es nochmal spannend werden könnte.
Ja.
Und dann, 2 Kilometer später, war Kienle wieder dran. Und dann sind sie zu zweit gelaufen und die haben sich halt gegenseitig, glaube ich, auch so stark gemacht. Und dann haben sie halt das Duo um Angert und Clavel eingeholt. Dann waren sie irgendwann auf 2 und 3. Und dann war es wirklich klar, so,
den ersten wollen wir uns auch noch holen.
Genau, und dann hat Kienle natürlich dementsprechend die Abstände bekommen, hat bei Wendepunkten auch dann gesehen, wie weit er weg ist. Und das ist natürlich dann der super Vorteil, den du hast.
Ja. Ja.
Und
ja.
Peter Hemmerich hat dann nach dem Rennen auch gesagt, bei der Pressekonferenz, er hat sich auch einfach zu oft umgedreht.
Ja.
Das war so unglaubwürdig und so unwirklich für ihn, weil der auch jetzt, den kennt man ja schon seit ein paar Jahren, auch wenn er noch relativ jung ist, aber so 1-2 Jahre hat er jetzt auch schon, wo er große Rennen auch gewonnen hat, meistens Challenge-Rennen, und der hat sich auf dem Rad schon umgeguckt, weil er das einfach nicht glauben konnte, wo sind die alle hin?
Ja.
Der ist erst seit diesem Jahr Vollzeitprofi und vorher hat er immer noch nebenbei, ich weiß gar nicht, ob er gearbeitet hat, studiert hat oder, also bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube, er hat gearbeitet nebenbei noch. Und jetzt ist er Vollzeitprofi und dann gleich, also die letzten 4 Challenge-Rennen, die er absolviert hat, hat er gewonnen. Von daher hat jetzt nicht ganz geklappt, aber bei dem Feld, der hat auf der Pressekonferenz vorm Rennen gesagt, als er gefragt wurde, was das Ziel ist, so gesagt, für mich steht das hier unter dem Stern, when your idols become your rivals.
Einfach mal mit.
Ja, genau, machen. Halt mit so großen Namen und mit dem, auf dem Niveau, mit der Leistungsdichte, das zu absolvieren, ist einmal schon eine Ehre für ihn. Und dann hat er halt richtig abgeliefert, hat auf der Laufstrecke sich aber dann am Ende echt zu sehr, glaube ich, einen Kopf gemacht, auch wenn Lubosch ihn da richtig gut gepusht hat.
Ja,
und dann hat Kienle ihn tatsächlich noch so 2,5 Kilometer vorm Ziel eingeholt. Und da war auch dann, da war ich schon im Ziel, weil ich auch für Zielfoto und so gewartet habe. Und dann war da eine große Leinwand und eine große Tribüne. Und da gab's,
konnte mitverfolgen.
Ja, genau. Okay, und da gab es dann schon, also der Livestream, den ich gesehen habe, auch zwischendurch, war auch wirklich gut. Und auch zum Beispiel von Laura Siddle kommentiert, also auch da gute Expertise gehabt, die auch danach die Interviews für den Livestream geführt hat, was echt ein legendäres Interview von Sebastian Kiesen, jeder, der das noch nicht gesehen hat.
Verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal.
Ja, genau, sollte sich das nochmal angucken im Livestream. Ich nehme mal nicht zu viel vorweg und das ist auch nicht mehr jugendfrei, wenn ich das hier erzähle, aber ja, das war wirklich so emotionsgeladen. Da gab es nämlich dann echt so Szenenapplaus, als er vorbeigelaufen ist und alle dann so respektvolles Nicken auf der ganzen Tribüne. Das war sehr, sehr unglaubwürdig, weil alle mitbekommen haben, was für eine Aufholjagd das war. Und so wie Sebastian Kienle über die Ziellinie gelaufen ist, hat man auch wirklich, also selten so emotional. Da waren ja wirklich Zieleinläufer dabei, natürlich auch der Regeneration geschuldet, wo er mit Blick nach unten das Zielbanner noch irgendwie mit letzter Kraft in die Höhe gereckt hat und dann hat er sich hingelegt und dann war es das erstmal. Und da hat er wirklich alles nochmal, also in die Zielemotionen gepackt und mit lautem Jubelschrei und wirklich so großer Freude da über die Ziellinie gelaufen, weil ich glaube, in diesem Moment ist ihm einfach ganz, ganz viel klar geworden. Also einmal, was seine Form angeht, dann war, glaube ich, war das eine Genugtuung für den, ja, wahrscheinlich auch sehr, sehr harten Weg, den er in den Monaten und auch mit dem Ausstieg auf Hawaii, was ja sehr, sehr untypisch auch für ihn ist, den er hinter sich hatte und einfach so dieses Selbstbewusstsein, was er ja vorm Rennen auch mir gegenüber
haben wollte
eigentlich, aber
wo er es nicht hatte.
Auch mit einer Art und Weise von Respekt auch anderen gegenüber ja gesagt hat, so, es liegt auch daran, dass das Niveau woanders so stark ist. Es liegt nicht nur daran, dass ich Rückstand habe, sondern die anderen sind auch einfach unfassbar gut gerade.
Ja.
Und wo er dann einfach auch eingesehen hat, okay, ich bin wirklich auf dem richtigen Weg und auch obwohl ich noch nicht bei 100% Lauftraining bin, habe ich hier richtig einen rausgehauen. Also wenn man mal sieht, er ist, glaube ich, 2,5 Minuten schneller als alle anderen gelaufen. Also Rodolphe von Berg ist dann noch eine 1,13 hochgelaufen, Sebastian Kiener 1,11,29 und da muss man sagen, es war ultra heiß, es sind genug Leute eingegangen und dann es sind 3 Laufrunden gewesen und dann laufen die auch auf dieser Pferderennbahn, Untergrund teilweise mit Sand und mit ganz viel Rasen. Also sehr, sehr schwierig.
Ja, Respekt.
Also das muss man wirklich, kann man echt nicht hoch genug anrechnen.
Ja, vor allem, wie du es schon gesagt hast, mit der Vergangenheit jetzt der letzten Monate, ne? Nicht zu wissen, was macht die Achillessehne, macht die mit, macht die überhaupt nochmal mit und hat er sich dazu nach dem Rennen irgendwie nochmal geäußert, ob er irgendwie Schmerzen momentan noch hat irgendwie?
Ich glaube, selbst wenn, wären die Glücksgefühle erstmal so
als hätte so über alles bewogen.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, also dazu hat er dann erstmal nichts gesagt. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man dann die Belastung, ist ja wie mit Muskelkater, das kommt dann erstmal noch, es wird erstmal noch schlimmer. Das ist nicht am schlimmsten direkt in dem Moment, wo man durchs Ziel läuft. Ja, also von daher drücke ich ihm die Daumen, dass er jetzt auch irgendwie 1-2 Tage danach noch schmerzfrei geblieben ist. Weil dann sehen wir ein richtig geiles Battle in Frankfurt.
Das glaube ich auch.
Das ist über die Langdistanz natürlich immer noch ein anderer Schnack.
Ja.
Aber ich glaube, das wird ihn auch mental so stark gemacht haben. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Also mit einem Jan Frodeno, zu dem wir dann gleich kommen, wäre das nochmal auch ein sehr, sehr spannendes Rennen geworden. Und ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass ein Patrick Lange da schneller gelaufen wäre an dem Tag. Das kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen.
Ja.
Also das war wirklich eine ganz starke Vorstellung, deswegen Sebastian Kienle auf 1 und dann innerhalb von nur einer Minute Peter Hemmerich auf 2, Rodolphe von Berg auf 3. Danach kam dann die deutsche Reihe, also das waren dann mit Angert und Clavel und das war dann für die ein bisschen ärgerlich, weil die haben lang genug dann auch am Podium einmal riechen dürfen.
Ja, und dann musst du doch daneben stehen.
Ja, also das ist dann immer blöd, wenn das so läuft. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, die wissen auch, was sie können. Und dann gerade irgendwie Florian Angert auf 5, der dann schon mal auch im letzten Jahr Dritter geworden ist. Natürlich ist das so gesehen ein Rückschritt, aber ich glaube, der konnte auch viel Positives daraus mitnehmen. Genau, hab ich schon gesagt, Andreas Dreiz auf 4, der auch nach diesem unglaublichen Radfahren sehr, sehr stark gelaufen ist. Drittschnellste Laufzeit des Tages. Deswegen Dreiz, Angert, Clavel. Aus deutscher Sicht noch Frederik Funk auf Platz 11. An der Stelle kann ich schon mal sagen, in den nächsten 2-3 Wochen wird es auch einen Podcast mit dem geben. Habe ich mit ihm vorm Rennen noch aufgezeichnet.
Ja.
Und ja, der war nicht unzufrieden, aber auch nicht ganz zufrieden, einfach weil es so knapp war. Bei dem Rennen gab es für die Top 10 Preisgeld und Siegerehrung. Und wenn du Elfter wirst,
das ist doof.
Dazu kam halt noch, ihm ist der Wettkampfeinteiler nach dem Schwimmen schon kaputt gegangen, unten am Reißverschluss. Das heißt, so dieses geöffnete, was man von ein paar prominenten Beispielen, Daniela Rief hat es ja einmal.
Ja, Franz Leschke wird es vom Wochenende ja auch erzählen
genau, können. Genau, und geile Lösung. Farmer von Jesse Thomas, der sowieso ein geiler Typ ist, der hat sich dann am Rand an der Strecke irgendwie von einem offiziellen Panzertape oder so geben lassen und hat sich dann Panzertape rumgebunden und das damit dann zusammen, damit er noch ein paar Watt spart und hat das Rennen auch noch gewonnen. Das war irgendwie 73 Peru oder sowas. Bin ich mir jetzt nicht sicher, das ist schon ein, zwei Jahre her. Auf jeden Fall, das hat ihm dann beim Radfahren so ein bisschen Körner gekostet, war auch trotzdem noch vorne dabei ist und so in den letzten 10, 15 Kilometern ein bisschen weggeplatzt. Ist dann immerhin noch 1,17 gelaufen und da muss man sagen, der ist 21 Jahre alt und 97er Jahrgang wird
dieses Jahr 22. Da kann man auch mal einige Lehrwettkämpfe in Anführungsstrichen mitnehmen.
Ja, vor allem.
Und vor allen Dingen ist der 11. Platz ja keine Schande.
Ganz und gar nicht, wenn man sieht, Platz 10, Adam Bowden, 73 Dubai dieses Jahr schon gewonnen, mehrmals schon 1,10 oder schneller gelaufen. Ja. Platz 9, David McNamee, Dritter auf Hawaii, super starker Läufer. Und dann muss man halt auch mal sehen, da fehlten dann Frederik nur 3, 4, 5 Minuten, teilweise sogar bis zum Podium oder einer
Top 5. Ist ja keine Viertelstunde, die da hinterher.
Genau, und da muss man dann auch sagen, da wird noch einiges kommen, wenn der gesund bleibt. Von daher auch eigentlich, wenn man diese Umstände berücksichtigt, auch da ein positives Resultat.
Ja,
zu den Frauen.
Fast erwartungsgemäß,
würde ich sagen. Ich habe mich wirklich geärgert, als dann Anne Haug vorm Rennen auch noch abgesagt hat, verletzungsbedingt. Ich weiß auch immer noch nicht, was genau sie hat. Das klang jetzt nicht wie eine ganz, ganz schwere Verletzung. Weiß man immer nicht so genau, was dahinter steckt. Ich hoffe sehr, dass das dann einfach nur so ein vorsichtiges Schonen ist, damit man die großen Rennen, auch die Langdistanz nicht in Gefahr bringt.
Durchziehen kann,
ja. Ja, sie ist ja letztes Jahr da Zweite geworden in San Marino.
Ja.
Und ja, das hätte ich wirklich gern gesehen, auch gerade was für Fortschritte.
Das wäre, glaube ich, spannend gewesen.
Ja, absolut. Ja. Also das noch spannender bei den Frauen wäre es dann mit einem verkürzten Schwimmen und Anne gewesen.
Ja.
Aber ja, dementsprechend Lucy Charles beim Schwimmen, das ist eine eigene Liga. Radka Kahlefeld ist Zweite geworden, hat dann bei der Pressekonferenz auch gesagt, ich dachte, ich hatte ein gutes Schwimmen und dann komme ich als Zweite aus dem Wasser und habe trotzdem noch über 2 Minuten Rückstand. Und dann Kevin McKinnon, der die Pressekonferenz geleitet hat und kommentiert, meinte er so, ja, du hattest ein gutes Schwimmen. Das muss man dazu mal sagen.
Es gibt einfach immer noch jemanden, der besser ist.
Ja, also die ist wirklich stark geschwommen. Ja. Die ist allein geschwommen und als Zweiter aus dem Wasser und jetzt irgendwie ein bisschen mehr als 2 Minuten auf Lucy Charles, da gab es auch schon mal eine deutlich größere Packung. Also die war damit nicht unzufrieden, aber immer noch erstaunt, dass halt diese, also sie meinte auch, Lucy ist einfach in einer eigenen Liga gerade und schwimmt da natürlich allen davon. Und dann muss man halt echt sehen, so wie sie mittlerweile Radfahren und auch laufen kann, einfach dieses Gesamtpaket ist unglaublich schwierig zu schlagen, weil da muss man erstmal auf dem Rad überhaupt ranfahren und dann noch gegen jemanden anzutreten, wenn man selbst so großen Aufwand hat, dass man erstmal verfolgen muss. Das kostet ja erfahrungsgemäß auch immer noch ein paar Körner, weil wenn du an der Spitze bist mit einem Polster, kannst du dir deine Rennen gut zurechtlegen. Und dann in der Laufentscheidung ist auch noch gegen sie so auszurichten, dass auch die zweitschnellste Laufzeit des Tages gelaufen, noch unter 1,20 bei der Hitze. Radka Kahlefeld nur ein paar paar Sekunden schneller.
Ja.
Die hat halt ein paar Minuten auf dem Rad bekommen von Anja Ippach und Daniela Bleimel, wurde dann überholt, ist als Vierte auf die Laufstrecke gegangen, hat die beiden dann da wieder auch eingeholt, meinte zuerst, eigentlich wollte ich dann nur in Anführungszeichen Dritte werden.
Ja.
Hat dann aber noch gemerkt, da geht noch mehr, wird dann noch reingerufen und noch auf Platz 2 vorgelaufen, die war sehr zufrieden damit.
Ja.
Daniela Bleimel auf Rang 3, Anja Ippach auf Platz 4, die beiden schnellsten Radzeiten des Tages. Daniela mit 2,7 und Anja mit 2,8. Ja, also aus der deutschen Sicht sicherlich auch völlig in Ordnung.
Gute Resultate,
also, Daniela war auch sehr zufrieden damit und ich glaube auch Anja kann gerade mit der Radleistung sehr gut leben. Schwimmen war auch, ich glaube, ist halt auch als Dritte aus dem Wasser gekommen, ist auch gut geschwommen. Das alte Problem beim Laufen, wenn da noch mal ein paar Minuten gehen, dann wird sie halt auch mal Dritter, dann läuft sie auch schneller als Daniela. Da haben wir jetzt auch nicht so viel, ich glaube, es waren 3 Minuten ungefähr, also es wäre nicht unmöglich gewesen. Von daher, bleibt spannend, wie das jetzt für beide so ein bisschen noch ein Test für die Langdistanz jetzt. Und kann man, glaube ich, gespannt sein, wie sie das da so ja, über die doppelte Distanz bringen können. Mhm. Und ja, denke, beide mit ihrer Radstärke werden das Gleiche versuchen, da auch zu zeigen. Ja, müssen wir mal sehen, bei den Starterfeldern, wenn die Konkurrenz auch bei einer langen Distanz ähnlich groß ist, wie es dann da ausgeht. Mhm. Aber ja, von daher auch aus deutscher Sicht bei den Frauen super in Ordnung. Und ein sehr, ja, ereignisreiches Wochenende insgesamt. Glaube ich, eine Veranstaltung, die den Sport ziemlich aufwertet, was alles angeht, was das Startfeld angeht, was
so muss auch man, das drumherum, ne?
Genau, ja. Das drumherum in der X-Bionics 4 heißt es ja, die wirklich irgendwo nirgendwo liegt, aber das, was da steht, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Ich glaube, eine Bühne für insgesamt 26 olympische Sportarten. Boah. Und ja, unzählige Hektar groß. Also ja, ja, wirklich sehr, 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 sehr eindrucksvoll und schöne Location. Und auch was das Ganze drumherum angeht, da gibt es halt immer, wir haben ja auch über Preisgelder letztes Mal wieder geredet, für die Profis oder für die Sieger 30.000 Euro und wie gesagt, die ersten 10 kriegen da Preisgeld, also auch aus Preisgeldsicht lohnt sich das. Dementsprechend super starke Startfelder, schöne Atmosphäre, ein gut funktionierender Livestream mit kompetenten Moderatoren, also eigentlich alles, was man sich so wünscht, um das zu verfolgen. Ja. Und gut, dann können wir nur hoffen, dass nächstes Jahr Jan Frodeno und Lionel Sanders auch wieder dabei sind.
Ja, genau.
Und dann gibt es ein
richtiges super Battle.
Krasses Battle. Ja. Also das wäre echt mal eine schöne Sache.
Ja, vielleicht überlegt er sich das hier nächstes Jahr. Nach seinem Hawaii-Sieg, dann nimmt er das mal in Angriff. Wer weiß,
Warum nicht? Ja. Also so ein paar, drei, vier Namen, wenn die auch noch dazukommen.
Ja, das würde ihn dann wahrscheinlich auch mal reizen.
Ja, alle fit sind. Ja. Das ist dann halt wirklich, also es war so ja wirklich schon meisterschaftswürdig. Also das heißt nicht nur so, das ist ja auch wirklich, wenn man da weit vorn landet bei dem Startfeld, dann kann man sich das auch wirklich
auf den Kappe schreiben. Verdient haben.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Deswegen ja, hoffen wir, dass da nächstes Jahr auch wieder genug Leute an den Start kommen. Hm. Wir haben Frodeno gerade angesprochen, du warst unterwegs. Genau. Ich habe genug erzählt, jetzt bist du dran.
ja, wir waren im Kraichgau, wie du es gerade schon gesagt hast, und da war das Thema Titelverteidigung Frodeno natürlich stand da im Vordergrund auch von dem ersten Tag an. Ja, wenn Frodeno in den Raum kommt, dann wird es auf einmal direkt wieder heller und alle Kameras fangen an zu leuchten und die Fans und Bewunderer kommen aus den Ecken gekrochen und wollen Autogramme und Selfies haben. So war es auch an dem Wochenende wieder. Ja, rein wettkampftechnisch gesehen muss man ganz ehrlich sagen,
ist die Geschichte schneller erzählt als bei mir.
Also kann man sagen, dass das Rennen natürlich deutlich in Anführungsstrichen ereignisloser gewesen ist. Also alles andere als ein Frodeno-Sieg wäre, glaube ich, eine ganz, ganz große Überraschung gewesen an dem Wochenende. Und ja, so hat sich das Rennen auch im Prinzip gestaltet. Also eine in Anführungsstrichen kleine Überraschung, wie es Hartwig Töne am Streckenrand gesagt hatte, nach dem Schwimmen gab es, als Lukas Voigt als erster aus dem Wasser kam und hat zu der ersten Verfolgergruppe so eine knappe Minute abgenommen. Gut, Überraschung in dem Sinne auch nicht so wirklich, weil Schwimmer bei Olympia, der Junge weiß, was er macht, und von daher war das jetzt keine große Überraschung. Und ja, Frodeno Frodeno kam dann zusammen mit Alexander Gräf, deinem Coach.
Mein Coach, Shoutouts an dieser Stelle, wenn Alex das hört. Ja. Er hat sich einen Fuß aufgeschnitten und konnte nicht mehr weitermachen.
Das war richtig bitter, ja. Das habe ich sogar live in der Wechselzone miterleben müssen, wie er da an mir vorbeigehumpelt ist mit dem blutenden Fuß. Das war gar nicht schön.
Aber ich sag mal so, ich kann das jetzt mal, wird er mir nicht sauer sein. Er hat sich vorgenommen, eigentlich dahin zu gehen, um einmal im Leben mit Frodeno schwimmen zu können. Das hat er geschafft. Da gibt es Bilder von, die kann er sich aufhängen, da kann er sich Wände tapezieren lassen, da kann er nachts jeden Tag jetzt und jede Nacht von träumen.
Können wir ihm gerne nochmal schicken.
Genau.
Das Foto.
Ich glaube, damit war er trotzdem zufrieden.
Ja. Genau, nee, zu Frodeno. Genau, ja, und danach war das Ganze dann aber in Anführungsstrichen relativ routiniert. Also er hat sich dann im ersten Drittel hat er sich Lukas dann auch schon auf dem Rad geschnappt und hat dann direkt einen relativ komfortablen Vorsprung rausgefahren und hat dann beim Laufen gar nichts mehr anbrennen lassen. Also das war von vorne bis hinten eigentlich wieder sehr, sehr dominant und keine Ahnung. Ja, einfach abgespult und abgeliefert wieder.
Warst du beim Überholvorgang von Frodeno auf dem Motorrad irgendwie dabei?
Nee, leider nicht. Also wir haben die Gruppe auf dem Motorrad gekriegt, da war Frodeno schon auf 1.
Ich habe nämlich das nebenbei logischerweise auch im Tracker verfolgt.
Ja.
Und ich habe mich sogar gewundert, weil man gesehen hat, okay, Frodeno fährt auf und der wird auch vorbeifahren.
Ja.
Und dann gab es aber, glaube ich, ein oder sogar zwei Splits, bei denen Lukas Voigt mit ihm mitgefahren ist.
Ja, genau.
Und das hat mich sogar schon ein bisschen gewundert. Und das
also er war noch, also als wir quasi die Führenden, also mit Frodeno und Voigt und so, einmal überholt hatten, war er eben noch hinten dran. Und dann haben wir auch auf dem Feld bei, ich würde sagen, so Kilometer 40, 50 angehalten. Mhm. Da war er auch immer noch in Reichweite. Also er war immer noch hinten dran und auch nur ein paar hatte erst noch nur ein paar Sekunden Rückstand. Also hat sich relativ lang dann doch noch an Frodenos Hinterrad in Anführungsstrichen halten können. Ja.
Ja. Ja, das hat mich sogar eher überrascht, weil Kraichgau erfahrungsgemäß eine sehr, sehr hügelige Strecke.
Ja.
Lukas Voigt mit, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, ich sage einfach mal schwer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie schwer, aber für eine hügelige Strecke wirklich sehr schwer. Also der muss ja der kann ja auch super viel Watt treten. Ich glaube, da war auch irgendwann, habe ich das mal gesehen am Rand, dass der 20-Minuten-Test über 400 Watt gefahren ist.
Ja.
Aber bei solchen Strecken braucht er die natürlich auch, so ein Kraft-Last-Verhältnis. Und gerade deshalb hat mich das so gewundert, dass er da mitgefahren ist, weil das ja eigentlich keine Strecke ist, die ihm liegt oder beziehungsweise ganz und gar nicht. Und gerade jemand wie Frodeno. Und das Erstaunliche fand ich ja danach auch, als ich dann erst dachte, okay, der setzt einfach alles dran, um jetzt mit Frodeno Rad zu fahren, aber beim Laufen macht sich das bezahlt. Das war ja...
Gut, ein bisschen hat es das, glaube ich.
Genau, also, aber man muss auch dazu sagen, das war also... Wenn man dann Dritter wird, hat man sich die Kräfte immerhin noch so eingeteilt, dass das man nicht komplett Podium irgendwie
oder platzt. Ja, also genau, das muss man ihm lassen. Ja.
Da muss man ja echt sagen, mehr wäre für ihn an dem Tag ja auch nicht drin gewesen.
Ja.
Von daher war eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, kann man so sagen, ja. Nee, und Frodeno dann nach 53.06 ins Ziel, hat nachher dann auch bei uns im Interview im Ziel gesagt, dass er trotzdem nicht ganz zufrieden war, da kommen wir auch nochmal später auf den Punkt zurück, mit seiner Leistung, dass er auch irgendwie die Watt nicht richtig auf die Pedale gekriegt hat, wie er meinte, und sich da schwer getan hätte und beim Radfahren halt viel versucht hat, über Aeroposition rauszuholen, und meinte auch, ja, beim Laufen selbst hätte er nicht alles geben können und wollen, aber auch am Ende nicht. Weil
muss man ja auch ehrlich sein,
wozu? Wozu? Also er hat dann wahrscheinlich auch gedacht, nee, warum soll ich jetzt hier einen 1,6er Halbmarathon laufen?
Ja, okay. Ob das möglich gewesen wäre, wage ich jetzt sehr zu
bezweifeln. Auf der Strecke wahrscheinlich sowieso.
Aber ich meine, 1,12 und ein paar zerquetscht ist er ja gelaufen.
Ja, genau.
Und ich glaube auch tatsächlich, das war auch nur ein paar Sekunden langsamer als im Jahr zuvor.
Ja.
Da war Patrick Lange ja auch im Nacken und Nick Kästelein ja auch noch. Also da wäre auch mehr unter Druck gewesen.
Mhm.
Und so viel langsamer war es ja jetzt nicht.
Das
also und klar, jetzt um eine 1,10 da hinzulegen und dann nochmal viel größeren Impact zu haben, auch auf die Gelenke und so.
Ja.
Also warum?
Das,
ich glaube, da ist auch jedem klar, wenn dann auch mal eine andere Konkurrenz dabei ist und er mal mit wem Seite an Seite läuft, dann kitzelt er auch alles raus, was geht, und da geht bestimmt auch noch ein bisschen mehr.
Mhm.
Aber also das ist ja auch einfach nur klug in dem Moment, das dann nicht komplett auf die letzte Sekunde
alles auszufeuern,
auszureizen, weil davon hat er nichts, aber am Ende fängt es ist ein Risiko, aber eigentlich...
Nö, es war taktisch perfekt.
Klug. Ja, genau.
Nee, vielleicht so kleine Überraschungen des Tages, der auch so ein bisschen, auch im Vorfeld des Rennens, so die Tage davor, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geschwebt ist. Patrick Dirksmeier, der am Ende nach einer richtig starken Leistung beim Laufen dann noch auf Platz 2 gelandet ist.
Ja.
Hut ab, also das war auch eine super Leistung, gerade am Ende des Rennens, wo es dann extrem heiß war, also das dann so um die Mittagszeit dann nochmal so einen Halbmarathon hinzuliefern und auf Platz 2 kurz vor der Ziellinie nochmal vorzupreschen, das war super.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe nur gesehen, dass Patrick das selbst geschrieben hat, dass er auf dem Rad sogar einmal kurz anhalten musste. Irgendwie ein Problem hatte und dann erst auch...
Ist sogar an mir vorbeigegangen, ja.
Ja, und also nichts Großes. Mir ist auch gerade direkt wieder entfallen, was das war. Ist das irgendwie Kette abgespult? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, er hat auf jeden Fall gesagt, er ist dann kurz einmal, musste einmal anhalten.
Mhm.
Und ist dann losgefahren, hatte dann erst auch wieder ein paar Probleme, ist dann aber wieder reingekommen und umso stärker ist das ja nochmal zu bewerten.
Auf jeden
also
Fall.
Also da dann allein, ich weiß nicht, ob es auch in einem Zeitraum war, wo noch andere drumherum war, wo eventuell dann noch jemand vorbeifährt oder man auch in einer Gruppendynamik oder wenn man vor wem fährt oder hinter wem fährt, wenn man dann reißen lassen muss, ist es ja mental auch nochmal viel, viel schwieriger.
Mhm.
Also umso stärker zu bewerten eigentlich.
Ja. Ja, genau.
Jemand, der auch Frodeno wieder treffen wird in Frankfurt.
Ja, und der, wie unsere Kollegin Anna Bruder erfahren hat, dann nachher bei der Siegerehrung den Nizza-Slot in der Tasche hätte, aber ihn erstmal nicht angenommen hat, weil er vor kurzem Vater geworden ist und jetzt erstmal sagt, okay, ich will erstmal gucken, wie das jetzt alles überhaupt funktioniert. Und wie du schon sagst, Frankfurt, da liegt auch erstmal der Fokus und dann schaue ich mal, ob das alles so klappt. Und deswegen hat letztendlich dann Dominik Sauvilliere als Vierter quasi den Slot gekriegt.
Ja, man kann Dominik Patrick ja auf jeden Fall mal auf ein alkoholfreies
Bier einladen. Das würde ich auch sagen, ja.
Weil es gibt ja auch welche, die nehmen den Slot erstmal an, aber fahren da nicht hin.
Ja, das gibt's auch, meinst du?
Aber pst. Und dann, ganz im Ernst,
ja,
das wäre ja wirklich legitim, gerade wenn man es nicht weiß, kann man ja erstmal sagen, ich nehme den Slot an und wenn ich verhindert bin, weil das ist ja, klar, es ist ein bisschen assig, wenn man sich nicht sicher ist, aber man hat die Leistung gebracht und wenn es eine Chance auf jeden Fall gibt, die nicht unbedingt klein ist, dass man startet, aber man ist sich noch ein bisschen unsicher, würde ich das auch erstmal eigentlich legitim finden, weil es gibt auch die Leute, die sind verletzt und starten nicht.
Richtig.
Und letztendlich, klar, wenn du es nicht abschätzen kannst, aber es für dich nicht völlig außer Reichweite ist, es gibt so viele Profis schaffen das gar nicht oder arbeiten so lange dafür, sich da mal zu qualifizieren, da finde ich auch das bisschen Egoismus zu sagen, ich nehme den jetzt und dann schaue ich, wie es familiär
schon
oder so weiter läuft.
Auf jeden Fall.
Ja, also echt Respekt, Hut ab. Das hätte sicherlich nicht jeder gemacht.
Ja.
Und umso mehr gibt es da jetzt jemanden, der sicherlich vorher nicht gedacht hätte, dass er sich mit Platz 5 im Kraichgau für die WM qualifiziert.
Ja. Nee, 4.
4,
ja.
Entschuldigung,
ja.
Mit Platz 4 im Kraichgau.
Ja.
Für die WM qualifiziert, an der Stelle, also der nächste Deutsche, der auf der Startliste steht.
Ja, richtig.
Trotzdem.
Ja, aber vielleicht nochmal den Bogen nochmal zu Ende zu schließen mit Frodeno. Er hat auch nochmal im Interview dann gesagt, dass alles wäre auch so in der Konstellation entstanden, dass er die fehlende Konkurrenz vor Ort ihn nicht genug motiviert hätte. Also er hat es direkt am Freitag bei der Pressekonferenz vorm Rennen, hat er es erwähnt und dann dachte ich nur so, okay, ja, sehr witzig, Herr Frodeno, den Witz haben wir jetzt alle verstanden oder den Seitenhieb Richtung Herrn Lange, weil er sagte nämlich, er hätte sich beim Blick auf die Startliste gewundert, dass Patrick Lange ja gar nicht draufsteht. Jetzt wäre er ein bisschen unmotivierter bei dem Ganzen und hatte sich schon auf das Duell mit Patrick wieder gefreut, wo ich so dachte, also eigentlich weiß ich das doch, wenn ich da an den Start gehe. Und genau das hat er ja aber auch bei uns im Interview dann nach dem Ziel selbst dann auch wieder wiederholt und hat gesagt, erst Montag erfahren, dass Patrick da nicht auf der Startliste steht. Deswegen hat mir das auch vielleicht so ein kleines Motivationsloch kurz vorm Rennen irgendwie eingebracht, wo ich dann dachte, okay, vielleicht hat er das wirklich nicht gecheckt, aber wir haben ja auch nochmal drüber diskutiert.
Eigentlich. Also ich glaube es nicht.
Ja.
Also ich glaube, Jan Frodeno hat die Professionalität im Triathlon auf so vielen Ebenen auf ein ganz neues Niveau
hat
gebracht.
So einen hyperprofessionellen Manager mit Felix.
Manager mit Felix, einen akribischen Trainer, einen super akribischen Trainer mit Dan. Und ist ja auch, wie wir wissen, auf Social Media unterwegs und guckt sicherlich auch mal in Ergebnislisten rein.
Da hätte er schon sehr verschlafen in den letzten Wochen.
Patrick hat ja auch sehr früh im Jahr schon gesagt, dass er nicht Kraichgau macht und
richtig.
Dass er Vietnam macht und auch konkret gesagt, Kraichgau mache ich dieses Jahr deshalb nicht, weil ich etwas anders machen möchte.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das monatelang an Jan plus der ganzen Gruppe um Jan rum.
Richtig.
Man
unterhält sich ja.
Ja, genau.
Kann
ich mir nicht vorstellen, dass es da so vorbeigegangen ist.
Ja. Nee, also die fehlende Konkurrenz, die wäre ja tatsächlich vielleicht eigentlich am Start gewesen. Also es standen ja vorher Namen auf der Starterliste, die dann letztendlich doch nicht vor Ort an den Start gegangen sind, was ein bisschen schade war. Also
Bart Arnutz,
dessen Name stand auch noch oder klebte noch am Fahrradständer am Samstag.
Ja.
Sonntag war er dann nicht mehr dabei. Ich habe auch geschaut, also bisher hat er sich da nicht zu geäußert und Ich glaube auch Anthony Costas stand ja, mal Anthony drauf. Costas auch, ja. Da habe ich jetzt bei Social Media, bei Instagram gesehen, der ist gerade auf Mallorca und lässt es sich gut gehen. Macht und gönnt sich ein paar freie Tage. Aber ja. Ja, und aber ich glaube, einer, der es halt tatsächlich geschafft hätte, Jan ein bisschen mehr zu ärgern, aber der halt einen rahmschwarzen Tag erwischt hat, war halt Franz Leschke. Also der hatte auch vor der Presse oder vor dem Rennen in der Pressekonferenz gesagt, so ja, dass er sich trotz seiner Sprintleistung in St. Pölten fit fühlt und die Beine wieder frisch sind und dass er sich da einiges zutraut.
Der ist auch mit Jan mitgeschwommen, oder?
Genau, der ist mit Jan mitgeschwommen. Ja. Und hat sich auf dem Rad auch am Anfang wohl noch sehr, sehr gut gefühlt, aber hatte, wie ich es ja eben schon mal erwähnt hatte, einerseits das Problem mit seinem Zipper auch, dass der auch irgendwie aufgerissen war und hatte dann Probleme mit der Schaltung. Und das hat ihn dann so richtig den Stecker gezogen.
Im wahrsten Sinne.
Ja, er hat dann noch versucht, wohl auf der Radstrecke nochmal die Batterien zu wechseln. Das hat dann irgendwie, glaube ich, kurzfristig funktioniert, aber letztendlich hat die Schaltung da überhaupt nicht mehr mitgespielt am Ende. Und dann hat er sich dazu entschieden, bei dem Kurs einfach, wenn da die Schaltung nicht funktioniert, dann hast du einfach verloren. Ne?
Verloren, ja.
Also auf dem Motorrad waren die Hügel nicht ganz so schlimm, aber ich hab mich in so mancher Situation in die Athleten hineinversetzt und dachte mir, boah Gott, hier jetzt wieder hochkriechen, nachdem du die 18 Hügel vorher schon hinter dir hattest, das muss hart sein. Also und da macht das, glaube ich, einfach überhaupt keinen Spaß.
Aber gerade weil Frodo ja gesagt hat, auf dem Rad hat er nicht so einen guten Tag erwischt und auch die Wattzahlen nicht. Ja. Franz Leschke war in Buschhütten ein Ticken langsamer, hat aber auch über 350 Watt getreten. Ich glaube tatsächlich, das wäre dann interessant geworden.
Ja,
also die hätten, glaube ich, durchaus zusammenfahren können.
Ja.
Ich denke schon, dass Frodeno beim Laufen dann bestimmt 2 Minuten oder mehr rauslaufen kann beim Halbmarathon. Ich glaube, da hat er einfach noch ein bisschen mehr Substanz und ist Franz noch um einiges voraus. Aber das wäre, wie du schon sagst, das wäre wenigstens ein bisschen spannender gewesen.
Ja,
also
genau.
Ich glaube damit, dass dann 2 Leute irgendwie vom Rad steigen, Seite an Seite, die auch beide laufen können.
Ja.
Davon wären vielleicht vorher nicht unbedingt so viele ausgegangen, die dann dahin gekommen sind, um die Frodeno-Show wieder zu sehen.
Ja, richtig.
Aber schade, jetzt ist es nicht so gekommen.
Ja.
Aber es kommen ja auch noch genug Rennen dieses Jahr, wo
die Konkurrenz größer wird.
Genau, wo die gewünschte Forderung von Jan Frodeno, dass auch noch andere, also sie werden kommen, ob er will oder nicht.
Noch früh genug.
Ja, genau. Ja. Ist gar nicht mehr so lang hin, bis Frankfurt.
Ja, genau. Ja, und muss sagen, das Rennen der Frauen war in Anführungsstrichen sogar noch ein Ticken eindeutiger. Also da war im Vorfeld, war für mich auch nicht ganz klar, wer macht das Ding. Man hätte Helle Fredriksen, würde ich sagen, schon als eine der Favoritinnen nennen können. Und so hat sich das am Ende dann auch rauskristallisiert. Also es war, wenn man es vorher drauf gewettet hätte, hätte man einen ähnlichen Verlauf wahrscheinlich irgendwie angegeben. Also Helle ist zusammen mit Annalena Pohl aus dem Wasser gekommen und hat danach auf dem Rad relativ schnell die Zeichen gesetzt und hat sich das Ding einfach nicht mehr nehmen lassen am Ende. Für Annalena Pohl war es schade. Ich hätte ihr, glaube ich, im Vorfeld ein bisschen mehr zugetraut und sie hatte auch vorher gesagt, dass sie mit ihrem 6. Platz in St. Pölten nicht ganz so zufrieden war. Da hatte sie einfach irgendwie auch Probleme mit der Verpflegung in der 2. Hälfte auf dem Rad und meinte, ja, wenn sie die in den Griff kriegt, dann könnte sie sich durchaus da mehr vorstellen. Leider Gottes hat das auch diesmal wieder überhaupt nicht funktioniert. Sie ist auch auf dem Rad, hatte sie wieder Probleme und musste sich 2-mal übergeben.
Oh.
Und dementsprechend ist sie dann auf dem Rad auch irgendwann ab der Hälfte eingebrochen und musste schon ein paar Plätze lassen und ist dann, glaube ich, 2 Kilometer noch gelaufen und hat dann aber das Rennen abgebrochen, weil einfach es von der Verfassung nicht mehr gepasst hat. Das war wirklich sehr schade. Ja,
und sie ist ja auch noch sehr, sehr jung. Sie profitiert auch sicherlich noch von der Erfahrung, die sie jetzt sammelt in allen Richtungen, wenn es mal Fehlverpflegung ist oder was irgendwie verkehrt vorm Rennen gegessen oder ich weiß nicht. Das letztendlich ist es immer ein schwacher Trost, aber man lernt dann ja doch dazu.
Ja.
Und das führt dann im Endeffekt, wenn du so viele Jahre auch noch vor dir hast, im Normalfall auch dazu, dass du stetig dich dann verbesserst, auch was das Ganze drumherum geht und nicht irgendwie nur die pure Leistung, sondern halt auch die ganzen kleinen Stellschrauben, die dazugehören.
Ja.
Von daher, vielleicht, ich hoffe auch, dass sie es sportlich sieht und da dann
auch die, bei ihr, die genau, Motivation wie bei gefunden. Frederik Funk irgendwie so das Fazit, ihre Jahre kommen auf jeden Fall und
ja,
sind ja beide im Erdinger Nachwuchsteam, da sind einfach die nächsten Jahre entscheidend und ja, einfach auch mal wertvolle Erfahrungen, die man sammeln muss, ne, um ja, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal dann anders zu machen.
Ja,
ja, genau. Ja, und dann ähnlich wie bei den Männern war eigentlich der Kampf um Platz 2 so das richtig Spannende am, am Rennen. Und da hat sich dann am Ende Alexandra Tondeur noch auf 2 geschoben vor ihrer Landsfrau Katrin Verstöyft. Und ja, das war dann im Prinzip das Rennen der Damen, was, ja, man muss leider sagen, auch nicht allzu spannend dann am Ende gewesen ist, weil es sehr vorhersehbar war, zumindest was so den Sieg angegangen ist. Ja.
Ja, ja.
Aber alles in allem auf jeden Fall super, super spannendes Wochenende, muss ich auch sagen. Also schon allein auch so die Location im Kraichgau. Also das ist ja schon einerseits so ein bisschen diese, also bei mir ist so ein bisschen Festival-Atmosphäre hochgekommen ab Freitag, als wir da auf dem Gelände waren. Das Witzige ist halt, dass der Zielbogen quasi mitten im Wohngebiet steht. Also du hast so eine freie grüne Wiese, daneben ist die Sporthalle in so einem, in Anführungsstrichen, Dorf, würde ich es fast bezeichnen, in dem Gebiet und nebenan sind Wohnhäuser. Also da ist so eine grüne Fläche, da haben sie halt vergessen, 2 Häuser noch drauf zu bauen und da steht dann das Ziel. Ja, und aber das macht dann irgendwie auch so die Stimmung aus, wenn dann das Laufen so mitten durch die Stadt geht. Also es ist echt super und natürlich von der Radstrecke, einmalig. Also ja, genau, mit den vielen Hügeln und vielen Ortsdurchfahrten, wo auch immer wieder was los ist. Also
ja,
eine coole Sache auf jeden Fall, ja. Genau.
Ja, sehr schön. Ja. Ereignisreiches Wochenende.
Definitiv.
Beide viel berichtet. Ja. Wir haben auch tatsächlich jetzt schon eine Stunde geredet. Das heißt, das, was wir jetzt noch so geplant haben, machen wir mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, bevor wir zu unseren Kategorien kommen. Es gab nämlich auch noch gerade aus deutscher Sicht ein bisschen was zu berichten am Wochenende, was die Rennen angeht, was sicherlich viele mit Spannung verfolgt haben.
Ja.
Aber was vielleicht auch so ein kleines bisschen im Schatten von Sebastian Kienle und Jan Frodeno untergegangen ist.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, denn unser amtierender und Doppel-Ironman-Hawaii-Sieger hat auch ein Rennen bestreitet. Wir haben im Vorfeld gesagt, olympische Distanz in Kirchbichl in Tirol. Ja, man hat das Ding gewonnen.
Fahren, ja.
Und ich glaube auch tatsächlich, und das hat Frederik Funk mir erzählt, als ich vorm Rennen mit ihm zusammen saß, das wusste ich nämlich gar nicht. Ich dachte nämlich wirklich, das wird für Patrick Lange so eine ganz, ganz klare Geschichte.
Ja.
Und als Frederik dann meinte, ja, das könnte auch noch spannend werden. Und Thomas Steger ist ja auch noch am Start.
Ja, und der ist tatsächlich...
Das ist also, weil der ist ja wirklich gerade auch auf solchen Radstrecken ein sehr, sehr starker Radfahrer und kann auch noch laufen. Das ist ja auch derjenige, der von Franz Löschke überholt wurde, so spektakulär.
Ja.
In St. Pölten, von daher, da hat ihm bestimmt das Rennen auch noch ein bisschen in den Knochen gesteckt.
Ja.
Und dafür muss man sagen, Patrick Lange gewonnen in einer Stunde 46:16 und 46 Sekunden nur in Anführungszeichen. Klar, es ist schon für eine olympische Distanz
ist
deutlich,
es
war jetzt kein Endsprint.
Ja.
Aber letztendlich war das nicht mal eine Minute für jemanden, der sich schon eine Woche vorher bei einem 70:3 so richtig verausgabt hat, bis auf den letzten Meter.
Ja,
also das... Das war sicherlich knapper, als der eine oder andere vielleicht gedacht
hätte. Vorher vermutet hätte, genau. Ja, ja, Platz 3 ging dann auch an Deutschland wieder. Timo Hagnios holt sich den dritten Platz. Und ja, erwähnenswert wäre vielleicht noch auf Platz 5 Per van Vlerken. Ja,
genau.
Und ja, da ging bei den Frauen dann quasi der Titel dann auch an seine Frau. Yvonne hat da nach 2 Stunden 5:31 da noch den Sieg geholt. Also für beide auch ein erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen.
Ja.
Obwohl, also, vielleicht hat sich Per noch ein, zwei...
Wie zufrieden Per jetzt ist, weiß ich nicht. Der hat sicherlich gehofft, dass er da auch auf dem Podium landet.
Ja.
Ja, Siegchancen wird er sich da bestimmt realistischerweise nicht unbedingt ausgerechnet haben. Aber ja, gut, man hat ja nicht immer den absoluten Sahnetag.
Ja.
Von daher, also denke ich auch mal wieder... Starke Leistung von Yvonne. Mal sehen, was die dieses Jahr so macht. Ich weiß es, bin mir gar nicht sicher.
Ja.
Auch noch gespannt, wie die ist ja auch schon so lange dabei, wie viel Lust sie da jetzt noch hat, das auf dem allerhöchsten Niveau zu betreiben. Oder ob sie
oder wie der Körper noch mitmacht.
Ja, genau. Oder ob sie, ich weiß nicht, wie viele, also ich glaube, die hat, das habe ich, glaube ich, aus einer Kraichgau-Reportage von uns aus 2018, die wir jetzt nochmal bei YouTube hochgeladen haben vor einer Woche, wurde das, glaube ich, gesagt.
Da kommt dass übrigens morgen die neue.
Ja, genau. An dieser Stelle Ankündigung. Ja. Viele haben nach Livestreams gefragt, es gab keinen und wir haben natürlich gefilmt. Du hast auf dem Motorrad Fotos gemacht.
Genau.
Unsere Kollegin Kollegin Helena hat gefilmt. Ja. Morgen kommt dann die aktuelle Videoreportage und worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, in der vom letzten Jahr, als Yvonne auch im Kraichgau am Start war, wurde, glaube ich, gesagt, dass sie in ihrem Leben schon über 150 Mitteldistanzen gemacht hat. Boah. Und ich weiß auch nicht, wie viele Langdistanzen. Von daher, ich möchte das jetzt nicht einreden, falls sie das hört an dieser Stelle, aber das frage ich mich immer. Ich finde es, um es umgedreht zu sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie lang man das auf dem Niveau und wie häufig machen kann, reproduzieren kann. Sie ist auch nicht häufig verletzt. Und ja, das ist echt immer wieder bewundernswert.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Springen wir ein bisschen von der Österreich, von Österreich in die Schweiz. Ja, von Österreich in die Schweiz.
Ja,
da gab es...
Die Daniela Rief Show.
Einmal mehr. Ja. Also 6. Sieg für Daniela Rief bei ihrem Heimrennen.
Beim 6. Start.
Genau, das muss man dazu auch noch sagen. Ja. Nie geschlagen worden, aber wann wird sie das auch schon haben? Also Ehre wie mehrere Gebühr, das ist ja tatsächlich so.
Ja.
Also in Riefscher Pose auch da wieder über die Ziellinie getanzt. Ja.
Chapeau. Das geht einfach so weiter, glaube ich.
Ja, wobei man muss ja immer, gerade bei so dominanten Leistungen, natürlich das Gesamtergebnis zählt, aber versucht man ja doch immer noch so ein paar Sachen zu finden. Hm. Und was ich jetzt auch in ihren Starts, auch beim letzten Start schon erstaunlich fand, wo ist sie gestartet? Oceanside war dann 73, ja. Auch da ist sie schon nicht so stark gelaufen. Also es könnte daran liegen, dass sie nach dem Radfahren einfach einen so großen Vorsprung hat,
dass sie sich vielleicht ein bisschen die Körner aufspart.
Dass sie sagt, wenn der Brett das sieht, dann muss ich morgen schon wieder Intervalle kloppen, dann mache ich mal ein bisschen langsamer. aber gut, da könnte man, also deswegen, sie läuft halt nicht schneller als ihre Konkurrenz, muss man halt gerade einmal sagen. Das ist vielleicht das Einzige, wo man dann so ein bisschen Hoffnung schöpfen kann. Sie hat jetzt bei der 73 WM auch in Südafrika schon gezeigt, dass sie gar nicht so viel langsamer läuft als Anne Haug. Ich glaube, das waren so 2 Minuten oder gut 2 Minuten. Das ist in Anbetracht dessen, dass Anne ja wirklich unglaublich stark läuft. Richtig, richtig fix.
Ja.
Aber jetzt mit, ich glaube, 1:23 oder so ist sie gelaufen. 1:23. Da ist für einige Konkurrenten auf jeden Fall das Potenzial, dass auf der Laufstrecke eventuell was aufzuholen ist. Mhm. Klar, man darf beim Radfahren vorher halt nicht 10 Minuten verlieren.
Da bringt das auch alles nichts mehr.
Aber gut, ich versuche halt auch so ein bisschen das künstlich spannend zu machen, aber es ist es meistens nicht. Außer bei den ganz großen Meisterschaften. Von daher, jetzt nachdem sie dann macht ja noch eine Langdistanz vor Hawaii.
Ja.
Ironman Austria, aber spätestens bei der 73 WM und auf Hawaii
wird sie dann auch wieder alle da. Konkurrentinnen haben, die ihr das Leben schwer machen, hoffentlich.
Ja, genau. Ja. Aus deutscher Sicht, auch bei den Frauen, bevor wir dann zu den Männern kommen, Svenja Tös,
auf sehr Platz 2.
Ja. Nachdem sie ja auch dieses Jahr schon, eine Mitteldistanz so richtig in Sand gesetzt hat. Ich glaube, Challenge Regione.
Jetzt stellst du mich vor.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Also einmal ins Jahr ging das ja richtig in die Hose.
Ja.
Ja, einfach, das war das Rennen, wo es so kalt war. Ich glaube, es war Regione, Das
kann sein.
Genau, also da auch wieder die Leistung abgerufen.
Ja.
Starken 3. Platz. Ja, zu den Männern.
Ja, Andi Böcherer.
An die Arbeit.
Ja, hat es mal wieder gemacht. Ja, nach 2011 hat er sich in Rapperswil wieder den Sieg geholt. Und ja, am Ende relativ knappe Kiste noch, ne? Vor Pablo da Pena González. 1 Minute.
Nette Anekdote.
Ja.
Ich stand beim Zieleinlauf von Andi Böcherer neben Luba Spieleck an der Strecke und habe auf Sebastian Kienle gewartet, damit er die Abstände durchgeben kann bei der nächsten Runde an Peter Himmerich und hat dann nebenbei auf dem Handy im Tracker geguckt, weil er, also Andi Böcherer wird auch von Luba Spieleck trainiert. Ja. Und dann hat er gerade so, da kommt nochmal näher, der Pena, aber das müsste eigentlich reichen. So wie Luba verspricht. Aber ich glaube, das ist schon Preview jetzt, die sind gleich im Ziel. Ich glaube, das wäre ein guter Tag. Ist der Sieg? Ja, da ist er. Ja, sehr gut. Sieg von Andi und wenn der Peter das so durchläuft, dann kann das auch reichen.
Hätte noch gefehlt, dass er irgendwie Sprachnachrichten an irgendwen schickt nach Rapperswil, die dann irgendwie über Lautsprecher noch.
Nee, das war cool. Also habe ich da miterlebt, als er dann gerade nachgeguckt hat und dann in dem Moment klar war, dass Andi gewonnen hat, hat er sich auch sehr gefreut.
Ja.
Und ich denke, das war auch gerade bei dem Startfeld, wie schon gesagt, Pablo da Pena, der Spanier, der auch von der Kurzdistanz kommt, lange Zeit Trainingspartner von Javier Gomez gewesen, immer sehr, sehr stark unterwegs. Am Ende war es auch relativ knapp, es war dann eine knappe Minute. Stark von Andi Böcherer.
Ja.
Das macht
Hoffnung.
Also Spaß erstmal zuzugucken und auch ja Hoffnung oder
Zeigt Spannung. Zeigt auch, dass er, glaube ich, auch eine super Form hat in diesem Jahr.
Ja, also auch gerade, ich frage mich halt, wie viel ist so eine Mitteldistanzform immer wert auf der langen Distanz? Ja. Und gerade jetzt bei dem Rotstart ist, glaube ich, gerade weil das Feld da so unglaublich stark ist, wirklich spannend zu sehen, ob er da ums Podium oder vielleicht sogar um den Sieg mitmischen kann. Ich will das nicht ausschließen. Also das ist sehr konstant in allen Disziplinen. Mhm. Und ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung.
Ja, eine tragische Figur des Rennens, Michael Relat, der wie sein Bruder auch so das erste richtige, wichtige Rennen im Jahr leider nicht beendet hat, ist auf dem Rad ausgestiegen. Und ja, eine richtige Begründung dafür gab es auch in der Pressemitteilung irgendwie noch nicht. Ist als Erster aus dem Wasser und hat dann auf dem Rad auch lang die Führung gehabt oder ist führend auf dem Rad lang unterwegs gewesen, aber dann waren die Beine leer, so wie es in der Pressemitteilung stand. Und dann war Ende im Gelände. Ja,
wobei auf dem Rad, glaube ich, war es auch so, dass er direkt eingeholt wurde. Ja. Also ich glaube, da hat er von Beginn an keine guten Beine gehabt. Ich finde das immer, also du hast gerade schon, wir haben über Franz Löschke gesprochen, der dann raus ist aufgrund von mechanischen Problemen und so. Oder wenn jemand sich irgendwie auf dem Rad übergibt und so, ist immer was anderes. Also da scheint es einfach wirklich so gewesen zu sein jetzt bei Michael Relat, dass einfach keinen guten Tag erwischt und nicht zufrieden mit der Leistung und wollte sich das dann einfach nicht geben, als Zehnter auf dem Rad rumzufahren. Und das ist immer so ein Fall. So, das ist ja immer unser Motto im Sport. DNF is not an option.
Ja.
Weiß ich nicht. Also gerade bei den Profis muss man das ja immer noch aus einer anderen Brille betrachten. Aber das ist dann immer so, ich frage mich dann, also klar, es ist dann nichts mehr wert. Man gewinnt dann nichts. Man kann überlegen, ob man Rad noch irgendwie durchbringt und als Trainingsreiz einen schnellen Halbmarathon noch läuft.
Ja.
Oder ob man, also ich weiß ja nicht, vorher wird sich da mit dem Trainer zusammen wahrscheinlich auch keine Gedanken gemacht, was man in so einem Fall macht.
Ja.
Ich könnte mir nur einfach vorstellen, gerade bei der Vorgeschichte mit Michael Relat, das ist ja immer so ein bisschen, das hat er ja auch selbst mal gesagt, ich habe ja auch mal ein Porträt über ihn gemacht, wo er dann meinte, ich bin halt der, entweder es geht gar nichts oder es geht alles.
Ja.
Und manchmal ist er halt in der Phase, dass ein bisschen zu lang dann nichts geht. Also bleibt ihm wirklich nur zu hoffen, jetzt gerade mit Brad Sutton, und da waren ja auch viele Andeutungen da, dass die Form da ist und dass es einfach nur ein Ausrutscher war jetzt und ein schlechter Tag. Aber ich glaube, es macht trotzdem mit dir als Profisportler immer was, wenn du jetzt nicht gerade zwei Wochen vorher einen super großen Erfolg hattest, wenn du ein Rennen auch noch aufgeben musst. Wenn du
schon so ein längeres Loch hinter dir hast und dann...
Ja. Also angenommen, er steigt jetzt als 14. vom Rad und läuft dann noch auf Platz 7 vor mit einem guten Halbmarathon. Dann kannst du darauf was Gutes mitnehmen.
Genau,
das weiß er halt jetzt auch nicht, weil wenn du das Ding vorzeitig beendest, da ärgerst du dich. Das ist so wirklich dieses, das kennt jeder, der schon mal ein Rennen macht, aussteigen ist immer scheiße.
Hm.
Das ist einfach so. Und von daher...
Ja, und wenn man Michael so ein bisschen kennenlernt, dann merkt man ja so schnell, dass es ein super verkopfter Typ ist. Und,
Und deswegen meine ich gerade, es ist mental dann auch immer schwierig. Und gerade weil 70-3 Distanz ja absolut seine Distanz ist, und auf der langen Distanz ist es ja noch mal viel, viel schwieriger.
Ja.
Wenn, also so nach dem Motto, wenn es da jetzt schon nicht läuft, was bedeutet das für die langen Distanz?
Ja.
Kann natürlich auch ganz genauso sein, dass er jetzt mit Brad Sutton den richtigen Coach an der Seite hat, der weiß, damit umzugehen und jetzt sagt irgendwie, das müssen wir jetzt tun und die richtigen Schlüsse daraus zieht.
Bleibt zu hoffen.
Michael Relat steht beim Ironman Frankfurt auf der Startliste und ob er das Rennen macht, weiß ich jetzt aus persönlichem Kontakt nicht. Das ist ja immer so die Frage, macht das nicht? Oder also nicht nur bei ihm, sondern das übliche Problem, wer lässt sich erstmal nur eintragen und macht
wirklich
Wohnrennen?
Also wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, wir waren ja mit seinem Bruder letzte Woche, sind wir ja die Radstrecke vom Ironman Hamburg abgefahren. Und ich meine, er hätte erwähnt, dass Michael auf jeden Fall Frankfurt machen will. Und da kann man ja auch als Fünfter
das werden viele auch versuchen.
Genau.
Im Idealfall gibt es da bei einer Kontinentalmeisterschaft es gibt zwei Plätze. Zwei können zwei können zugelost werden.
Ja.
Geh mal davon aus, es gibt vier.
Ja.
Und angenommen, Frodeno, Kienle, Lange machen 1, 2, 3, in welcher Reihenfolge auch immer, dann qualifiziert sich auch noch Platz 7.
Ja, richtig.
Darauf spekulieren
auch viele.
Noch andere Deutsche. Ja. Das wissen wir auch.
Ja.
Aber an der Stelle, falls es irgendwer von, oder falls Micha das hört oder einer von den drei Relats, an der Stelle können wir, glaube ich, sagen, so viel Neutralität müssen wir da nicht wahren in der Triathlon-Szene. Da wünschen wir viel Erfolg und viel Glück.
Ja.
Die Saison ist noch jung und da wird sich, glaube ich, die gesamte deutsche Szene freuen, wenn das jetzt auch wieder steil bergauf geht.
Ja, genau.
Ja,
haben wir noch zwei Sachen, die wir, glaube ich, doch standesgemäß noch abhaken sollten. Ne?
Ja, nein, jetzt aber komm hier.
Aber also, ja, ich fange mal an. Genau, weil im Kraichgau gab es ja auch noch andere Wettkämpfe im Vorfeld des 73-Rennens, nämlich am Samstag war Bundesliga-Start wieder.
Genau, ja.
Was auch einfach vom Event super spektakulär war. Mich hat es sogar so ein bisschen an Buschhütten erinnert, weil du einfach auch wieder super nah dran warst. Sowohl auf der Radstrecke standst du an so einer Kurve, wo dann wirklich das Feld in so einer schönen, langgezogenen Linkskurve einfach runtergeperzt kam.
Ja, ja.
Du konntest dann ein paar Meter weiter nach oben gehen und standst dann wieder an einem geraden Stück, wo sie dann ein paar Minuten später wieder vorbeikam. Also wirklich auch für die Zuschauer hautnah miterlebbar, auch dann später auf der sehr, sehr überschaubaren Laufstrecke, wo mit Wendepunkt, wo du dann wirklich, du stehst und staunst. Ne?
Ja,
also und
wenn da Menschen mit 22 km/h dir vorbeigestürmt kommen.
Ja, richtig. Da kannst du einfach nur mal hinterher gucken. Ja. Und ja, letztendlich war das Rennen, also es ging los mit dem Rennen der Frauen, was in Anführungsstrichen auch ein relativ eindeutiger Sieg des Titelverteidigers aus Buschhütten war. Emma Jeffcoat hat sich da den Tagessieg geholt und da war es eigentlich schon relativ früh klar, dass das so in die Richtung laufen wird. Also Emma war zusammen in einer Dreiergruppe vorne auf dem Rad und die haben sich da überhaupt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und haben da guten Vorsprung schon rausgefahren und dann war eigentlich klar, okay, Buschhütten hat irgendwie den Gesamtsieg an dem Wochenende schon mal sicher und ja, von daher war da eigentlich alles irgendwie relativ erwartbar. Da war das Rennen der Männer auf jeden Fall deutlich, deutlich spannender. Da ging es auf dem Rad ich glaube, es waren so ungefähr, also so wurde es geschrieben, 60 Athleten, die da zusammen über den Radkurs geballert sind. Und da hast du schon auch während des Radfahrens gemerkt, okay, da herrscht doch richtig Spannung in der Luft. Was passiert jetzt? Was kann da passieren? Wer setzt sich dann nachher beim Laufen ab? Und da war es dann auch vielleicht nicht die größte Überraschung, dass als man dann gesehen hatte, dass da mit der Nummer 1 Richard Murray gelistet ist, dass der da vielleicht ein bisschen was zu sagen hat.
Muss man dazu sagen, aus dem Höhentrainingslager gekommen, 4 Wochen Sierra Nevada gewesen mit der ganzen Trainingsgruppe, einen Tag vorher runtergekommen, also gibt ja diese verschiedenen Höhentrainingslager-Konzepte, wann man aus der Höhe runtergeht, direkt zum Wettkampf anreisen, 2 Wochen vorher. Die Norweger haben es jetzt ganz anders gemacht, zum Beispiel, also da weiß man ja immer noch nicht, auch evidenzbasiert, was am besten ist, kann man noch nicht sagen, ist auch so ein bisschen an Erfahrung geknüpft, aber ja, der kam direkt aus der Höhe, aus der Vorbereitung und hat dann gleich mal gezeigt, hat ja ein bisschen Verletzungsprobleme in der Vorbereitung.
Hat aber gezeigt, dass er wieder fit ist.
Genau. Und schielt auch auf Leeds, das nächste WTS-Rennen, was schon am Wochenende ist und gut für alle, ihn da zurückzusehen.
Ja.
Und spannend, wie viel dann so ein Bundesliga-Sieg auf der allerhöchsten Ebene wert
ist. Was das für seine Form bedeutet. Genau, ja. Er hat sich dann am Ende doch ganz gut deutlich den Sieg gesichert. Knapp unter 50 Minuten mit 49,12. Und ja, noch, glaube aus deutscher Sicht erfreulich, Valentin Merz auf 3. Und ja, beim Gesamtsieg war es, also für uns zumindest relativ lange, dachten wir, dass Buschhütten gar nicht sich den ersten Platz gesichert hat, weil auch selbst der Teammanager aus Buschhütten sich anscheinend da irgendwie auf der Strecke noch kurz nach dem Ziel verrechnet hatte. Also das Ganze ist ja dann noch ein bisschen komplizierter als, weiß ich nicht, so manch andere Tabelle, die man da aufstellt. Und am Ende war dann doch Buschhütten mit 2 Platzziffern, so nennt sich das ja in der Bundesliga, dann doch noch vor Potsdam. Und ja, so war es dann am Ende auf dem Papier ein standesgemäßer Doppelsaisonsieg-Auftakt.
So wie es jeder erwartet hätte.
Von Buschhütten, genau.
Ja.
Ja, und dann haben wir aber auch noch, was, wie du es schon gesagt hast, was vielleicht auch ein bisschen unter dem Radar der Keenlis und Frodenos auch ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, die Kurzdistanz-EM in Holland.
Genau, wir haben drüber gesprochen, dem Sieger Alistair Brownlee vor João Pereira, haben wir auch drüber gesprochen, schnellste Laufzeit. Wenn ich jetzt wüsste, wie man jeden besagten Herr aus Belgien ausspricht, der immer mit der Mola-Trainingsgruppe trainiert, Jelle wird er bestimmt nicht, Jell Jeans?
Na, Gains
als Belgier. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, das ist der kleine Zarte, der schnell schwimmen, Radfahren und laufen kann und immer bei Mola oder bei den Bildern von der Bahn an zweiter oder dritter Position läuft. Nee, genau. Also da macht sich das Training mit der starken Trainingsgruppe auch langsam bezahlt. Platz 3, hat er sich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Bester Deutscher, Maximilian Schwedz auf Platz 9, Jonas Breininger und Lasse Lewis auf Platz 27 und 44. Gerade Lasse Lewis war natürlich sehr, sehr unzufrieden damit, hatte auch ein paar Probleme, hat er danach auch selbst gepostet. Das war natürlich, da kann er deutlich mehr. Ich glaube, der hätte sich wahrscheinlich sonst auch Chancen aufs Podium ausgerechnet, zu Recht. Aber gut, wie eben gerade auch schon erwähnt, es geht nicht immer alles zusammen an jedem Renntag. Von daher, das ist dann halt mal so. Und ich glaube, die WTS-Rennen und gerade so der Kampf um die Olympia-Quali sind ihm da auch wichtiger.
Ja, genau.
Bei den Frauen, Beth Potter aus Großbritannien.
Ja.
Also das war aus deutscher Sicht leider kein Kampf ums Podium. Zweite Sandra Dodet, Frankreich. Mann, das sind aber auch.
Das ist gemein.
Das sind aber auch, ja. Und da schon wieder eine Belgierin. Claire Michel, das ist relativ eindeutig jetzt. Und beste Deutsche wurde Nina Eim auf Platz 9.
Genau.
Und Anja Knapp 34.
Ja.
Und das war am Freitag war das Frauenrennen,
genau.
Am Samstag war das Männerrennen, am Sonntag war Staffel.
Mixed Relay, jawohl.
Genau.
Und das war ja dann deutlich erfreulicher.
Ja.
Mit einem sehr, 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 sehr knappen Platz 2 für Deutschland.
Hinter Frankreich zwei Sekunden
haben nur gefehlt, um da ganz oben zu stehen. Und das ist einfach wieder eine schöne, erfreuliche Sache gewesen, bei der man ja auch mit Blick auf Tokio wieder sehr, sehr viele wichtige Punkte sammeln konnte und einen weiteren Schritt geht einfach.
Und muss man auch mal sagen, zum Beispiel Justus Nieschlag, der ist ja im Einzelrennen nicht gestartet, aber beim Mixed Relay, wahrscheinlich weil er sich, oder vielleicht auch, weil er sich schon will jetzt für sein erstes WTS-Rennen des Jahres in Leeds am Wochenende. Das war sicherlich eine gute Leistung. Und die deutschen Junioren sind in der Staffel sogar noch dem besagten Platz besser gewesen und haben die Goldmedaille bei der EM geholt.
Ja, und was man sagen kann auch, oder erwähnen sollte,
auf jeden Fall.
Unsere Altersklassen-Nationalmannschaft hat ganz oben.
Genau, meisten Medaillen geholt.
Genau, im Medaillenspiegel die meisten Medaillen geholt und somit Nummer 1, ja.
Ja, wir zeichnen heute den längsten Podcast von Carbon-Laktat auf. Haben jetzt auch nur noch unsere drei Kategorien. Also wenn ihr bis hier jetzt dran geblieben seid, seid ihr entweder treue Fans oder macht gerade einen langen Lauf.
An der Stelle. Rolle hoffentlich nicht bei dem Wetter.
Wünschen wir euch nicht, aber falls ihr so immer so spät trainiert wie ich beispielsweise, dann ist halt draußen schon dunkel, da muss man Rolle fahren. So, kommen wir zum Kommentar der Woche von Nikos Bartlock, heißt er wirklich so?
So heißt er zumindest bei Facebook.
Bei Facebook kommentiert. Ja. Unter dem Artikel mit dem Frodeno-Interview.
Genau.
Ja. Als Videoformat. Wir verlinken euch das auch nochmal in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Sorry, aber das ist nur noch arrogant. Sehr schade, Frodo. Wurde sehr viel diskutiert drunter.
Genau. Da ging es auch nicht zur Sache.
Genau, ja. Bevor ich was meinst du als
Kann man denken, wie man will, aber ich glaube, das ist, also ich würde es als alles andere als arrogant einschätzen, weil Frodeno ist halt einfach ein Athlet mit einem gewissen Leistungsniveau, der natürlich irgendwie auch in vielen Rennen über anderen steht. Und wenn er dann sagt, dass er, dass ihm vielleicht ein bisschen die Konkurrenz gefehlt hat, die in anderen Rennen vielleicht vorhanden gewesen wäre, also wenn er jetzt in Samori gestartet wäre, hätte er andere Leistungen
definitiv bringen müssen.
Ich würde es nicht als arrogant bezeichnen, weil er hat einfach eine gewisse Klasse, die er in den letzten Jahren bewiesen hat, und dass er dann sagt, ja, okay, ich konnte nicht die Leistung bringen und mir hat auch ein bisschen die Konkurrenz gefehlt. Er hat es ja auch so eingeordnet, dass er...
Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Ich weiß nicht, du warst ja derjenige, der das Interview geführt hat. Wie hast du es in dem Moment wahrgenommen?
Nee, also er hat ja quasi nebenbei auch noch die Entschuldigung mit reingenommen und hat sowas gesagt wie, ohne der Konkurrenz zu nahe zu treten oder meinen Mitstreitern zu nahe zu treten.
Ich glaube, das ist halt wichtig.
Wenn ich das, wenn ich diesen Ball, diesen Satz mit dabei habe, dann verliert es für mich schon wieder die komplette Arroganz, in Anführungsstrichen.
Das finde ich nämlich auch, weil wenn da so eine Einordnung stattfindet, dass es halt nicht bezogen ist auf die Konkurrenz, so von wegen, ach, ich war nicht gut drauf, aber ihr könnt mich trotzdem nicht schlagen, weil das war ja überhaupt nicht so. Das war ja eigentlich sogar, ich habe es als sehr selbstkritisch empfunden.
Ja.
Also dieses, okay, ich kann mit 12 Minuten ins Ziel kommen und trotzdem unzufrieden sein. Und ich glaube, das unterscheidet ja auch die ganz, ganz starken Athleten, dass sie trotzdem immer was finden und mit sich selbst halt nie wirklich so zufrieden sind.
Ja.
Und also ich habe das auch überhaupt nicht so wahrgenommen, dass es arrogant war und fairerweise nicht, dass Frodeno so unbeliebt ist, dass man ihn hier verteidigen müsste in der Szene. Also fairerweise muss halt auch sagen, das ist dann irgendwie 10 Minuten nach dem Zieleinlauf. Es ist, du bist auch noch relativ K.O. und dann ärgerst du dich vielleicht nur noch, weil du im Hinterkopf hattest, okay, ich bin 20, 30 Watt unter meiner Leistungsvorgabe gefahren.
Ja.
Da ist vielleicht dein größter Bedacht jetzt auch nicht darauf, wie du das formulierst, wenn du auch eh schon noch ein bisschen im Delirium bist nach so einem Wettkampf. Nee, ich glaube einfach, das war eher so ein, man könnte es auch genau anders sehen, so ein Eingestehen von Schwäche halt, weil niemand hat seine Wattzahlen gesehen. Er hätte auch sagen können, solider Tag, irgendwie die Großaufgaben kommen noch.
Fertig.
Und war so ehrlich mit allen und mit sich selbst auch zu sagen, okay, da hätte eigentlich mehr gehen sollen und mehr gehen müssen. Meine Vorgaben lagen sogar eigentlich, oder meine Annahme, wie viel ich leisten kann, lag eigentlich noch darüber. Und da muss ich eigentlich jetzt, dieser Sieg war für mich ein Zeichen, noch mehr zu arbeiten und mich nicht darauf auszuruhen.
Richtig.
Also so habe ich das eher
interpretiert. Trotzdem immer noch Verbesserungspotenzial gibt.
Genau.
So hätte ich es halt auch gesehen.
Ich glaube, Frodeno ist niemand, der da nicht mit großem Respekt seiner Konkurrenz gegenübertritt. Von daher, das habe ich jetzt nicht so gesehen, kann aber auch dann verstehen, gerade in welchem Kontext. Man weiß ja auch nicht, wer das da guckt, wenn das jetzt irgendwie der kleine Bruder von Patrick Diesmeier ist, der dann so, ey Mann, keine Ahnung.
Kann man das natürlich immer in den falschen Hals bekommen.
Ja, genau, manchmal bist du ja so direkt befangen, sage ich mal. Es kommt ja immer drauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest.
Richtig, genau.
Und muss dazu vielleicht auch nochmal gesagt sein. Dann haben wir die Frage der Woche.
Ja, genau. Ich habe eben gerade schon hier auf meinem Zettelchen geguckt. Ich finde leider den Namen nicht, aber da kam eine Mail an uns, die Frage der Woche platzieren wollte, passend zum jetzt auf einmal aufploppenden Sommer hier in Deutschland.
Ja.
Ob oben ohne für Männer draußen Tabu, ja oder nein? Er schreibt, daheim im Keller tun wir es alle auf der Rolle. Doch was ist draußen? In anderen Ländern kein Problem. Am ARD-Drive kein Problem. In Deutschland eher, jetzt muss ich einmal wenden, eher verpönt, oder? Er hat selbst wohl jetzt am Anfang der Woche den Versuch gestartet, allerdings um 22 Uhr.
Schreibt er mit einem Augenzwinkern.
Genau, und er hat gesagt, es fühlt sich toll an. Kann ich in dem Sinne nachvollziehen, dass es irgendwie vielleicht angenehm ist, nicht irgendwie eine Klamotte auf der Haut zu haben. Also ich kann nur aus meiner Position sagen, ich würde mich nicht oben ohne beim Laufen zeigen, weil da das Bäuchlein doch ein bisschen sehr im Weg wäre. Die Schmach würde ich mir nicht geben, außer im Freibad, aber was sagst du denn, Simon?
Gut, der Bauch ist jetzt nicht mehr im Weg. Das kommt wieder in der Offseason, wenn ich dann anfange. Nee, aber mir ist es tatsächlich einfach unangenehm. Also ich bin ja jemand, ich fahre ja eigentlich jedes Wochenende. Ich komme aus Lübeck. Wir sitzen ja hier in Hamburg.
Ja.
Trainiere dementsprechend am Wochenende in Lübeck und ich komme absolut vom Dorf. Das heißt, wenn ich da meine Laufrunden mache, sehe ich manchmal oder meistens kein Auto, ein Auto, zwei Autos und vielleicht drei Leute, die mit dem Hund gehen. Und da maße ich mir das dann auch an im Sommer, wenn es heiß ist, oberkörperfrei zu laufen. Und das mache ich dann auch mit gutem Gefühl.
Ja.
Hier in der Innenstadt in Hamburg würde ich es nicht machen.
Oder an der Elbe, hast du das schon mal beobachtet da?
Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Würde ich selbst nicht machen, ist mir einfach zu unangenehm.
Ja.
Ich bin da sowieso, mich stört das dann auch immer so, wenn ich doof angeguckt werde, keine Ahnung. Manchmal reicht das ja schon, wenn man sich da so einen abschnauft und da alle zusammen keucht.
Ja.
Gut, das lässt sich dann nicht vermeiden, aber da nochmal so unnötig so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, da habe ich dann lieber ein durchgeschwitztes Shirt, weil da, also wenn ich würde es mal so sagen, für mich, wenn ich weiß, erfahrungsgemäß, ich laufe da lang und da werden viele Leute sein, ja, mache ich es auch einfach nicht für mich. Es wird sicherlich die Leute geben, die es gerade dann extra machen und die auch vielleicht...
Der kann,
auch jahrelang dafür trainiert haben, dass sie nur das endlich machen können, wenn der Sommer da ist.
Schaut euch mal in den Bauch an, er ist nicht mehr da.
Ich gehöre nicht dazu. Von daher zu Hause mache ich es dann, weil es einfach angenehmer ist und gerade so irgendwie beim Koppeltraining und so, dann nur Schuhe an und ab geht's und kühler und wenn du dann was mitnimmst, um dann Wasser über den Kopf zu gießen, dann machst du nicht nochmal alles irgendwie nass. Also ich mache das schon auch mal, wenn es richtig warm ist, aber dann wie gesagt nur, wenn nichts los ist,
also ich das vorher auch weiß. Also ich glaube, ich kann es oder würde es nachvollziehen können, wenn man das irgendwie, wie schon gesagt, irgendwie an so einer typischen Laufstrecke wie an der Elbe, wenn es da mal 30 Grad draußen hat, so what?
Also
dann sollen die Leute das machen, wie sie wollen. Ne? Ich guck da, würde da jetzt auch keinem komisch hinterher gucken, außer er trägt irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, wirklich 120 Kilo vor sich her. Oder, aber selbst dann ist es eigentlich total egal, wenn er sich dabei wohlfühlt. Aber durch die Hamburger Innenstadt, da fände ich es dann auch wieder unangebracht, dass ich dann sagen würde, hey Leute, das muss jetzt echt nicht sein.
Ja.
Zieht ihr doch ein
Muskelshirt über. Es gibt ja eben so Tanktops Laufshirts, die auch, klar, die sind dann auch alle bei 30 Grad, ganz egal, wie langsam du loslegst, nach 10 Minuten sind die halt durch.
Ja.
Aber gut, wir halten auch bei dem Sport vieles andere aus, dann wird ein durchgeschwitztes Shirt
wohl
auch noch.
Ja.
So, ne? Aber wie gesagt, ich will das auch irgendwie keinem absprechen.
Aber könnt ihr mal sagen oder könnt ihr mal kommentieren, was ihr dazu meint?
Ja, also genau, das ist... Und wie gesagt, ich versuche immer noch so die Perspektive von anderen reinzubringen. Wir als Sportler verstehen Sportler, die das machen.
Ja.
Ich sehe das halt jetzt gerade auch nicht unbedingt aus einer Perspektive von jemandem. Wie gesagt, wenn die Leute vorbeilaufen, finde ich das in erster Linie cool. In der Regel, dass die sich bewegen, dass die trainieren, dass die Sport machen.
Genau.
Da geht dann aber auch noch Oma Erna lang, die sich dann vielleicht belästigt fühlt.
Ja.
Aber genau, es ist halt eine Frage der Perspektive. Mhm. Kommen wir noch zur Einheit der Woche, bevor wir die anderthalb Stunden schließen.
Haben wir es schon?
Ja, noch 50 Sekunden. Wir bleiben jetzt runter. Also Einheit der Woche, Horst Reichel, Shoutout an der Stelle. 4x8 Minuten. Geplant von 380 Watt. Laut Strava hat das nicht ganz geschafft. 350 Watt, 368 Watt, 363 Watt, 352 Watt. Ich gehe mal davon aus, sollte diese ganz klassische Einheit sein. 4x8 Minuten mit 4 Minuten Pause. Das lässt sich je nach Streckenprofil draußen nicht immer einhalten. Waren beim ersten 4 Minuten Pause, dann 4:42 und 5 Minuten 15. Schöne Einheit, die man nachmachen kann. Jeder braucht einen Iron Horse.
Jawohl.
Starke Leistung auf jeden Fall und krasse Wattwerte und auch bin ich gespannt jetzt auch bei Horst, wo wir schon mal da waren, bei dem es ja bei der Challenge Heilbronn nicht so gut lief, was da die nächsten Ziele sind, die nächsten Wettkämpfe, weil wenn man das Training so verfolgt, auch so ein paar Tempowechselläufe, die er gemacht hat in den letzten Wochen, dann ist auch der richtig fit. Ein langer Sommer steht uns noch bevor. An der Stelle...
Und, alle, haben wir's?
Jetzt haben wir 1:30:06. An der Stelle, alle, die es hier geschafft haben, wir sollten euch irgendwie einen Gutscheincode oder so einrichten.
Applaus.
Dass ihr das ausgehalten habt. Aber anderthalb Stunden, so lange Läufe, sollte vielleicht gepasst haben. An der Stelle, wenn es Fragen gibt, gerne schicken über alle Plattformen. Gerne auch Feedback. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, danke. Ciao.
Ciao.